Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV Podcast Folge 522, aufgenommen nach dem Spitzenspiel des 12. Spieltags. Unser Hamburger Sportverein empfing am Montagabend bei Flutlicht 20.30 Uhr den 1. FC Köln. Es war das absolute Spitzenspiel des 12. Spieltags und dieses Spiel hat der HSV 1:0 gewonnen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Moin Moin, wir sind Tabellenführer.
Und zu so einem besonderen Spiel haben wir natürlich auch besondere Podcast-Folgen für euch parat. Wir haben einen Gast heute zum ersten Mal dabei und dein Name ist Kyle.
Ja, hallo, grüßt euch, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wir freuen uns natürlich, Kyle, dass du bei uns bist und du bist kein HSVer und du warst auch noch nie bei uns zu Gast, deswegen jetzt hast du die Chance, stell dich unseren Hörern kurz mal vor.
Ja, Schande über mich, dass ich kein HSVer bin. Ich bin Fan des 1. FC Köln, aber leider, zu meinem privaten Glück in Hamburg gestrandet, wenn auch leider fußballerisch eher im Exil dadurch. Aber ich habe jetzt seit anderthalb Saisons auch einen kleinen Podcast, der heißt Trotzdem hier. Und da geht es eben rund um den 1. FC Köln, der im Moment gerade nicht so viel Freude macht, wie ich das vielleicht vor der Saison erwartet habe.
Okay. Also darüber reden wir jetzt gleich noch ein bisschen. Trotzdem hier, der Name kommt, weil du als Kölner in Hamburg gestrandet bist oder wie ist das zu verstehen?
Ja, das zum einen und zum anderen haben wir ja ein ganz tolles Fanlied, Auf und Ab und wir sind trotzdem hier. Ach, okay. Und genau, und ich glaube, jemand, der Köln-Fan ist und in den letzten 20 Jahren irgendwann Köln-Fan geworden ist, der ist halt wirklich trotzdem Köln-Fan geworden und nicht deswegen. Ja, das dachte ich mir irgendwie war es ein passender Name, dachte ich mir.
Aber Hobbs, das kennen wir ja auch. Ne? Also wir sind
wir haben viele Gemeinsamkeiten.
Ja, das ist genau. Finde ich sogar auch auf die Saison bezogen, aber da können wir gleich noch drüber sprechen.
Mhm. Wo habt ihr denn das Spiel gesehen?
Ja, ich habe es natürlich zu Hause verfolgt, bei Sky.
Ich hätte sogar noch Karten für Stadion bekommen können, aber es war mir dann doch ein bisschen zu knapp alles. Mhm. Deswegen habe ich es in meiner Lieblingsstammkneipe, dem Otzentreff, auf St. Pauli geschaut.
Dann hier wird alle gegrüßt, ne?
Ja, das klingt ja auch. Grüße. Genau, das klingt ja auch. Und war da Stimmung?
Gar nicht so viel, weil die meisten im Stadion waren. Das heißt, die sich dahin verirrt haben, waren eher so ein bisschen neutraler oder St. Pauli-Fans, die einfach nur sehen wollten, wie der HSV verliert. Hat leider nicht funktioniert, aber wir hatten schon mal mehr Stimmung darin.
Na gut, aber ich sage dir, bei dir war trotzdem viel mehr Stimmung als bei mir, weil ich war geschäftlich in Ulm und habe ja gedacht, ich werde dieses Spiel niemals sehen können. Da ich war in Neu-Ulm, also das ist ja schon auf der anderen Seite der Donau, sprich Bayern. Und da hatte ich eigentlich eine Tagung über zwei Tage und eigentlich war um 20 Uhr das Abendessen angesetzt. Aber wir waren mit unseren Punkten am Montag viel schneller durch und so startete das Abendessen schon um 19 Uhr, was natürlich super war für mich, weil um 20.30 Uhr war ich nämlich fertig mit dem Hauptgang und in der Hotelbar gab es einen Monitor und da hat man dieses Spiel übertragen. Das war natürlich auch schon mal super, aber es war halt kein Fernseher, es war wirklich nur ein Monitor. Das heißt, kein Sound, keine Soundkarte, gar nichts, es war stumm. So, und das Geile ist ja, das Spiel, wir reden ja sofort über das Spiel, steigerte sich ja im Laufe der Zeit. Das hat aber in Ulm in der Hotelbar kein Schwanz interessiert. Es hat auch keiner hingeguckt. Zwei meiner Arbeitskollegen saßen neben mir. Die haben sich das angeguckt. Der eine ist Leverkusen-Fan, der andere ist Gladbach-Fan. Das heißt, zweite Liga finden die blöd, ja, und haben da überhaupt gar keine Ahnung. Haben einmal den Videoschiedsrichter gerufen. Da musste ich denen erklären, dass es den ja gar nicht gibt. Und was sie ein bisschen neidisch aufgenommen haben, muss ich mal dazu sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nachher fiel ja das Tor. Ich will nicht sagen springen auf, ich würde sagen, ich stehe auf, weil mittlerweile war kaum mehr einer in der Bar und die noch an der Bar waren, haben wir einen Gin Tonic getrunken und haben überhaupt nicht auf den Bildschirm geguckt. Und das war so spooky. Weißt du, du sitzt da, fieberst mit deiner Mannschaft mit, da fällt ein Tor und keine Sau um einen herum interessiert's. Das war sehr, sehr schräg. Aber vielleicht sollten wir das, wie heißt das? Das Spiel von hinten aufzäumen oder wie nennt man das? Das Pferd?
Ja, das Pferd vom Schwanz her aufzäumen.
Von Red Dead Redemption. Also, ja. Egal.
Ja, na wie auch immer. Du hast gesagt, du hast es tonlos geguckt. Das war vielleicht gar nicht die schlechteste Variante, weil ich hatte dann ja Hansi Küpper am Ohr.
Ah, Hansi Küpper.
War auch nicht die beste Entscheidung irgendwie. Kai, wie siehst du das? Natürlich hat Köln verloren, das war kein schöner Ausgang. Nervt dann so ein Kommentator vielleicht oder hat er dir vielleicht auch ausnehmend gut gefallen?
Ich finde, Hansi Küpper ist, was so bei Sky rumläuft, noch mit einer der erträglichsten, wenn man mal ehrlich ist. Wir hatten schon deutlich schlimmere Moderatoren, gerade in der zweiten Liga. Hansi Küpper ist halt so ein Statistiker, ne? Der hat seine Zahlen da vor sich liegen und fühlt sich auch nicht zu schade, die dann alle 10 Minuten quasi neu vorzulesen. Immer wenn ein Spieler ausgewechselt wird, werden seine Zweikampfwerte und so weiter genannt. Mir fehlt da manchmal so ein bisschen die große Einordnung, ob das jetzt eine gute Leistung war oder eine schlechte Leistung. Das ist dann nicht so sein Ding. Aber was zweite Liga angeht, gibt es auf Sky schon deutlich schlechtere Kommentatoren als ein relativ sachlicher Küpper.
Ja, das stimmt. Das haben wir aber auch schon erlebt. Ne? Hups.
Ja, mein Gott. Ich finde, ich glaube, der Job des Fußballkommentators oder Reporters ist auch schwierig, weißt du, weil Fans, gerade Fans sehen das sowieso dann immer kritisch, ne? Und wenn du dann noch so und so, ist egal. Ich habe den ja eh nicht gehört. Also lass uns über das Spiel reden.
Genau.
Sind wir drei der absoluten Überzeugung, dass die richtige Mannschaft gewonnen hat?
Da lasse ich erstmal den Gast sprechen, glaube ich, ne?
Ja, muss ich leider zugeben. Also dieses Spiel war ein Spiel auf sehr, sehr schwachem Niveau von beiden Seiten, meiner Meinung nach. Also es sah schon sehr nach zweiter Liga aus. Aber von diesen schlechten Mannschaften fand ich euch die bessere.
Ja, also dann kann ich ja schon fast die Hälfte hier meiner Notizen auch streichen, weil ich komme zum ganz ähnlichen Ergebnis. Also schon ein verdienter Sieg, würde ich schon sagen. Und auch kein wirklich hochklassiges Champions-League-Spiel. Auf Sky wurde ja damit geworben, dass diese Mannschaften in der Theorie in der nächsten Saison irgendwie oder in den nächsten 3 Jahren oder was sie gesagt haben, auch gut und gerne ein Champions-League-Viertelfinalspiel gegeneinander bestreiten können. Naja.
Nee, haben sie nicht wirklich gesagt, ne?
Doch, sowas in der Art haben sie. Ich weiß es nicht genau, ich konnte es mir nicht merken. Das ist Schwachsinn, den merke ich mir nicht.
Nee, also wenn man sich irgendein Spiel aus der zum Beispiel spanischen Liga anschaut, wenn das jetzt auch nur Sevilla gegen Valencia ist oder so. Das ist schon eine andere Sportart dann. Also alleine, weil die hat man mehr als 3 Pässe nacheinander spielen können, ohne den Ball zu verlieren.
Na gut, es war auch die erste Liga, ne?
Ja, klar. Schon.
Also die zweite Liga in Spanien, weiß ich jetzt nicht, wie hoch das Niveau ist. Ich persönlich empfand, wie gesagt, tonlos in Bayern sitzend, gerade die zweite Halbzeit, das war doch eine relativ gute Halbzeit von unserem HSV. Also ich fand, das war Spieler, also, wir haben uns da diverse Dinge raus, also wir haben uns diverse Torchancen erspielt, waren hinten 1-2 Mal auch anfällig, da haben wir 1-2 Mal ein bisschen gewackelt, das waren aber eher so Zufallsdinger, so richtig rausgespielt von Köln war da nichts, empfand ich zumindest. Und aus HSV-Sicht würde ich mal sagen, also die zweite Halbzeit konnte ich mir sehr gut angucken.
Ja, es war sicherlich eine Steigerung im Vergleich zur ersten Halbzeit, aber die war ja eben auch extrem, mir fällt da gar kein Superlativ ein, also es war jedenfalls nicht doll, aber wie Kyle eben auch schon gesagt hat, HSV da auch schon so ein bisschen besser, respektive von Köln kam in der ersten Halbzeit wahnsinnig wenig, äußert sich auf jeden Fall in der Statistik von Simon Terodde, die ja noch in der Halbzeit bei Sky eingeblendet wurde, 2 Ballkontakte für einen Spieler wie Terodde, ist das ja ein Wahnsinn, und der erste war, glaube ich, der Anstoß.
Und die waren doch alle, genau, und der zweite war nur auch keine Torchance. Also das ist ja so ein Spieler, dem reicht ja tendenziell vielleicht sogar eine einzige Ballberührung für ein Tor. Aber der war ja sowas von abgemeldet.
Ja. War der jetzt so abgemeldet, weil er so schlecht war oder weil Lacroix so einen guten Job gemacht hat?
Ich finde, von unserer offensiven Viererreihe hinter Terodde kamen so gut wie gar keine Zuspieler auf ihn, die er verwerten hätte können. Ich weiß nicht, wie tief ich hier ins Detail gehen soll bei eurem HSV-Podcast.
Ach, wir können das, wir haben gewonnen, wir können das ertragen.
Genau, mach mal gerne.
Nein, also ein Problem, das viele Fans auch mit dem System von Markus Anfang haben, ist, dass wir nicht die Spieler für dieses System haben. Okay. Also wir haben weder den Linksaußen noch den Rechtsaußen, der gefährliche Flanken in den Strafraum hauen könnte. Deswegen steht halt ein gelernter Mittelstürmer bei uns auf links außen, ne, Girassi. Der hat viele Stärken, der kann auch gut in den Strafraum ziehen, aber der kann halt nun mal nicht flanken. Und auf rechts, okay, Louis Schaub, der könnte es vielleicht an einem guten Tag, aber es hat ein ganz junger Mann, der ist 19 Jahre alt und hat eben auch noch Leistungsschwankungen. Und gestern war so eine Leistungsschwankung. Und ein Zehner, der den Ball mal durch die Mitte durchstecken könnte, den haben wir halt gar nicht.
Ja, scheint ja aber gut eingekauft zu haben. Nein, soll gar nicht so böse rüberkommen, wie es jetzt geklungen hat.
Doch, soll es wahrscheinlich.
Ja, also der Kader an sich würde ja einfach ein anderes System bevorzugen, ist meine Meinung. Eins, wo man eben nicht auf Flanken angewiesen ist auf Terodde. Okay. Ja. Aber da ist Herr Anfang sehr, sehr auf sein System fixiert. Kennt ihr auch noch ein bisschen von Herrn Titz. Da sind, glaube ich, relativ ähnliche Schwachstellen.
Ja, aber ich glaube 13 oder 15 Tore, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel der Terodde schon für euch geschossen hat in dieser Saison. Ja. Zeigt doch so ganz, auch wenn es jetzt die letzten Wochen nicht mehr so gut geklappt hat, aber so ganz schlecht war die Idee ja am Anfang nicht, ne?
Nö, damals wurde noch mit Flanken gefüttert, auch weil damals noch ein paar Spieler gespielt haben, die jetzt verletzt sind.
Ach so.
Zum Beispiel konnte dann Janis Horn vorne spielen, der dann eben nicht links hinten gebraucht wurde, der kann eine ganz gute Flanke schlagen. Wenn wir einen guten Rechtsverteidiger hätten, könnte Risse auf rechts außen spielen und Flanken schlagen. Aber der muss jetzt eben Rechtsverteidiger spielen. Cosciello ist immer gut für einen Assist durch die Mitte, aber der ist auch verletzt. Also insofern.
Na gut, aber für die Verletzung kann ja der Trainer eigentlich nichts. Ne? Also dann, dann
aber
würde
er kann dann sein System anpassen.
Das, ne? wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Also eure Kritik ist dann eher, dass er unflexibel wirkt.
Ja, genau. Also er zieht das knallhart durch. Sein Kieler System ist vielleicht auch berechtigt, wenn man mit Kiel so eine krasse Saison gespielt hat, so eine super gute. Nur ich denke, ihm geht das Material dafür flöten.
Ja. Mhm. Ist das auch ein Grund? Ich höre ja immer aus Kölner Fanseite so ein bisschen, die Herren Zichos und Drexler könnten gern mal ausgewechselt werden, aber sie werden nie. Ist das aber auch ein Grund, warum Markus Anfang die spielen lässt? Weil die beiden eventuell sein System, was er sich vorstellt, ja schon, ich habe gerade gesagt, Blutlaufbahn haben.
Ja, also auch Markus Anfang will ja nichts außer Erfolg. Der macht das ja nicht mit Absicht, das ist ja vollkommen klar. Aber er hält sehr nibelungentreu an beiden fest, das steht auch fest. Ja. Für Zichos haben wir auch keinen anderen Spieler im Kader. Ne? Sobich ist verletzt und Sörensen vertraut er einfach nicht. Der darf so gut wie nie spielen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Drexler ist einer, der eigentlich eine ganz gute Saison spielt. Der hat schon 6 Vorlagen gesammelt, immerhin. Das haben wir jetzt 12 Spiele, glaube ich, gespielt.
Ja.
Genau, das ist ja eigentlich eine total geniale Quote. Aber der hat einen sehr schweren Stand bei den Köln-Fans, weil er halt sehr oft eigensinnig agiert, sehr oft die falsche Entscheidung im Strafraum trifft und so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand will. Und deswegen musste ich Anfang da schon die Kritik gefallen lassen, warum der immer durchspielen darf und 90 Minuten jedes Spiel spielt und nicht auch mal jemand wie ein Hauptmann vielleicht eine Chance bekommen
würde. Und warum macht er das? Das würde er auch sicher schon in irgendeinem Interview gesagt haben.
Naja, also nein, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht, klar, aber ich weiß es nicht. Die Zahlen sprechen ja für Drexler, ne? 6 Vorlagen, wie gesagt, ist ja erstmal beeindruckend in 12 Spielen. Das hat wahrscheinlich kein anderer Zweitligaspieler. Und der hat letztes Jahr ja auch 12 Tore geschossen und auch 2-stellige Vorlagen gegeben. Das heißt, ich vermute, dass Anfang auf seinen Durchbruch einfach wartet. Nur, was mein Gefühl ist bei Dominik Drexler, der kam ja für 4 Millionen vom FC Mütiland in so einer ganz komischen, dubiosen Transfergeschichte.
Ja.
Und ich glaube, der knabbert so ein bisschen in dieser hohen Erwartungshaltung, die ja 4 Millionen, 2. Liga, ist ja doch eine ganze Menge. Und eben so eine hohe Tor- und Assistquote letztes Jahr, das ist natürlich auch ein bisschen Druck für einen Spieler, der bislang noch nicht so viel Erfolg in seiner Karriere hatte, dass es mal eben locker wiederholen könnte.
Mhm. Ja, klar, das spielt da alles sicherlich mit rein. Also wir sprechen ja von jungen Menschen, die da sind, die können das vielleicht noch nicht ganz so an sich abprallen lassen. Ne?
Blicken wir mal auf unseren HSV. Bitte, ja. Wenn wir jetzt schon so ins Detail gehen beim 1. FC Köln. Sascha, ja. Lacroix hat gespielt. Ich habe Angst gehabt. Ja, ich dachte, Scheiße. Ja, da haben die so eine Granate wie den Terodde und wir kommen mit dem schwächsten Innenverteidiger der 2. Liga daher. Ja. Da müssen wir jetzt aber sofort Abbitte leisten, oder?
Ja, also Wahnsinn. Soll ich da jetzt hier unseren Ralf Becker über den grünen Klee loben, weil er so ein Auge bewiesen hat? Nein. Ich habe genauso wie du Befürchtungen gehabt, ne? mein Lieblingsspieler Bates gesperrt und Lacroix musste ran. Und wir wissen ja, als er noch eingesetzt wurde, wie er da übers Feld gehüpft ist. Aber nein, er hat es wirklich perfekt gemacht. Er hat eine Zweikampfquote von, ich weiß nicht, über 80%, 83, 86, schieß mich tot. Also
90% Passquote, glaube ich, irgendwie sowas. Total crazy. Okay.
Ja, also Wahnsinnsleistung abgeliefert, muss man wirklich anerkennen. Ja, warum auch nicht? Also ist ja
steht da auch, wie viele Zweikämpfe er führen musste.
Ja, das ist die große Frage. Das habe ich auch schon überlegt. Ne? Also auf der einen Seite glaube ich, also jetzt, nein, nicht glaube. Ich hoffe, Ich hoffe als HSV-Fan, dass eventuell unser neuer Trainer bei Lacroix die richtigen Worte gefunden hat und er genau die richtigen Tasten gedrückt hat. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Auf der anderen Seite hat es Köln allerdings auch der HSV-Verteidigung leichter gemacht als erwartet, das muss man sagen. Die große Frage ist dann ja jedes Mal, und ich glaube, da gibt es auch keine richtige Antwort, war der HSV jetzt zu stark für den ersten FC Köln, besonders in der zweiten Halbzeit, oder waren die einfach zu schwach? Das ist ja auch die Frage.
Ja, also war keine überragende Partie des HSV, also zumindest nicht spielerisch oder so. Insofern wahrscheinlich Letzteres. Ne? Was war kein guter Auftritt von Köln, also man hat sicherlich anderes erwartet.
Ich war total entsetzt, weil
im Vorwege habe ich auch gesagt, wir kriegen richtig eingeschenkt. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl.
Ne? Ja, aber eingeschenkt. Das hast du stimmt. Das hast du in der letzten Folge gesagt. Ja. Ne? Aber eingeschenkt, so ein Gefühl hatte ich jetzt nicht. Ich habe ja gesagt, ich glaube, dass wir nicht punktlos aus dem Spiel gehen. Irgendwie so waren meine Worte. Aber ich habe natürlich wirklich gedacht, dass Pollersbeck und da die Innenverteidigung viel mehr arbeiten müssen. Und ich fand jetzt auch, das hatte so wenig von Köln. Also das strahlte so wenig Gefahr aus. Also als diese Szene kam in der zweiten Halbzeit, ich weiß gar nicht, welcher Kölner Spieler es war, der irgendwie zufällig den Ball bekommt, mehr oder weniger alleine vor Pollersbeck steht und den dann in die Arme schießt, da habe ich so gedacht, ja, also die schießen heute keins.
Ja, wer war das? Hilf uns mal, Kai.
Das war Gerassi.
Der
Ball mit der Brust annimmt und dann so im Fallen
versucht. Eigentlich ganz geil, eigentlich ganz gut, aber irgendwie hat er den Ball nicht richtig getroffen. Da denkst du so, das wird heute nichts.
Ja. Nee, oder als Zichos vollkommen frei aufs Tor hätte köpfen können.
Ja.
Und dann den Ball irgendwie 10 Meter drüber köpft. Also da habe ich mir auch gedacht, heute 0-0
wäre schon nicht ganz gut. Aber war das nicht das, wo der Pollersbeck den Ball mehr oder weniger noch von der Linie kratzen musste, weil der irgendwie so doof.
Nee, Pollersbeck war schon geschlagen zu dem Zeitpunkt.
Oder Pollersbeck war geschlagen.
Das werden wir nachher sehen, wenn wir unsere Szene des Spiels vorlesen werden, wird das nochmal Thema werden, das kann ich jetzt schon sagen.
Da war das Narey oder was, ne? Genau. Irgendeiner, der den Ball weggeschlagen hat, genau. Und dann zu diesem Kölner Spieler, der völlig planlos irgendwie drüber hinwegköpft.
Ja.
Das war übrigens die Szene, wo ich meinen Mitzuschauern erklärt habe, was mir so gut an der zweiten Liga gefällt. Da wird ja nicht jeder Fehler bestraft.
Ne? Ja, das ist das Schöne.
So, ne? Spielst du jetzt irgendwie gegen die Top 10 der ersten Bundesliga, wäre der Ball immer drin gewesen. Glaubt man zumindest. Ne?
Ich muss noch einmal ganz kurz, bevor wir dieses Spiel weitermachen, weil es mich beschäftigt. Köln hat jetzt irgendwie das seit 5 Spielen nicht gewonnen. Kai. Mhm. Vorher lief das doch flüssig bei euch. Ihr gewinnt ein Spiel nach dem anderen, mal von diesem Paderborn-Spieler 3-5 abgesehen. Aber die Maschine lief doch gut geölt. Wieso ist da plötzlich dieser Einbruch? Weil das System, das versucht Anfang doch schon von Beginn an zu implementieren. Warum ist da jetzt diese große Dürre da bei euch?
Ja, ist eine gute Frage. Einerseits glaube ich, dass uns diese 9 Punkte in der englischen Woche, wo wir 3 Spiele in Folge gewonnen haben, vielleicht gar nicht so gut getan haben, jetzt im Rückblick. Dass die Spieler dann dachten, ach, wird ein Selbstläufer, ne, und vielleicht 10% weniger gelaufen sind im Training und so, weiß ich nicht. Es ist ja, ohne dass wir uns jetzt als Verein vergleichen wollten, aber es ist ja bei den Bayern so ähnlich gewesen. Ne? Die haben ja auch am Anfang alle Spiele gewonnen, dann kriegen sie ein Tor von Augsburg eingeschenkt und plötzlich läuft da gar nichts mehr zusammen.
Ja.
Und so ähnlich war es bei uns ja auch. Was man so ein bisschen handfester sagen kann, die Verletzung von Lasse Sobich. Ne? Seit der nicht mehr spielt, fehlt da hinten schon ein ordentlicher Schusssouveränität.
Ja.
Und dann spielt halt ein junger Mann wie Mire, der ist 22, spanischer, ich glaube U21 Kapitän sogar noch. Eigentlich ein guter Junge, aber wie auch in dem Spiel jetzt gestern zu sehen war oder am Montag, immer noch fehleranfällig. Und der hat uns auch schon seine 3-4 Gegentore gekostet, die vielleicht so mit Sobich nicht passiert wären, Fragezeichen.
Ja.
Und natürlich fehlt dadurch auch bei Ecken einfach eine Granate, der 2 Meter groß ist. Ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Den kennt ihr noch.
Genau, den kennt ihr. Und den Kopfball, den Zichos da übers Tor gesetzt hat, hätte so ein Sobich wahrscheinlich gesagt, Dankeschön, tschüss und Wiedersehen.
Ja.
Und dann steht es 1-0, wer weiß.
Genau, das sind genau die Kleinigkeiten, die manchmal da wirklich Spiele entscheiden oder eben auch am Ende so ein ganzes Saisonergebnis dann auch.
Ne? Mhm, genau.
Ne? Aber gut, jetzt zurück
zum Spiel. Aber ist das nicht schön, Sascha, wenn ein Köln-Fan, wenn ein Köln-Fan als Begründung angibt, Ja, weil wir halt einen ehemaligen HSV-Spieler nicht in unseren Reihen haben, konnten wir nicht gewinnen. Schön eigentlich. Hat mir gut gefallen.
Ja, genau. Ne? Komm, lass uns mal hier den Faden wieder so ein bisschen aufnehmen. Also wir sezieren ja nicht immer haarklein jeden Spielzug, aber so ein paar Eckpunkte des Spiels wollen wir ja doch ansprechen. Ne? Also ich hätte mir jetzt das nächste große Häkchen ja gemacht. In der 67. Minute, da nämlich war Douglas Santos erste Weltklasse-Szene. Da kann er nämlich das 1:0 schießen und da habe ich ihn wirklich als, ich weiß nicht, als was beleidigt hier. Gott sei Dank hat keiner zugehört, als ich hier.
Weil er nicht zu Hause abgegeben hat, oder was?
Ja, genau. Ja, also da ist er ja links, tankt er sich da schön durch und will ihn dann so reinschieben an Timo Horn vorbei. Und ich glaube, da Sorger steht da frei in der Mitte, er kann reinpassen, dann sieht das auch viel, viel besser aus. Und da hat's, also das hat mich wirklich geärgert, ne? Da habe ich gedacht, Mensch, du Eimer, dann schießen wir wohl heute doch keins. Ne?
Wobei die Parade von Timo Horn sollte man auch nochmal lobend erwähnen. Den hält ja auch nicht jeder Zweitligatorwart.
Nee. Also ja, das spricht ja eben auch für den Kader. Also Timo Horn auch zu stark im Grunde für die Liga, aber klar, ne, aber dennoch, ne, wenn er ihn klug spielt, dann könnte eventuell auch Timo Horn machtlos gewesen sein. Ne? Viel, viel Konjunktiv und Subjektiv jetzt. Ist aber so. Ne? Ja, und ansonsten fiel mir eigentlich gar nicht mehr so viel ein, was, über das wir jetzt auch sprechen können, wenn dann nicht die 86. Minute gewesen wäre. Oder was meint ihr?
Du könntest noch den Pfostenschuss von eurem Fiete erwähnen. Der war noch, glaube ich, eine ganz gute Szene.
Genau. Und generell sollten wir nochmal über Fiete sprechen, ja, weil Wang heißt er, glaube ich, unser asiatischer Superstar. Wang war ja wieder fit und trotzdem war Fiete in der Startelf. Sascha, was sagst du dazu?
Ja, das stimmt. Ich habe das einfach mir damit versucht zu begründen, dass Wang ja angeschlagen noch war und Fiete einfach öfter trainiert hat. Plus mehr oder minder never change a winning team. Also er hat da jetzt im Spiel davor ja auch auf der Position schon gespielt und da hat sich dann Wolf vielleicht gedacht, komm, das probieren wir jetzt einfach nochmal. Wang war angeschlagen und wir können das dann ja noch ändern. Ne? Hat man dann auch gesehen, ich glaube, Kyle, die Szene, die du jetzt angesprochen hast von Fiete Arp, der Pfostenschuss, das war im Grunde auch die einzig bemerkenswerte Szene von Arp. Da muss man schon ehrlich sein. Ne?
Ja. Ich würde eh mal gerne von euch beiden wissen, wie ihr das seht. Titz hat ja eine sehr, sehr behutsame Aufbauarbeit bei Arp geleistet, also den nur ganz wenig spielen lassen eigentlich. Wo ich ja vermute, das war tatsächlich, um ihn so ein bisschen aus dieser Messias-Rolle rauszunehmen. Mhm. Bei Wolf spielt er jetzt ja scheinbar immer. Ne? Was ist denn da für euch der richtige Ansatz?
Schwer zu sagen, ne? Hups, gar nicht da. So, dann sage ich das mal. also ja, sehe ich auch so. Er wurde hier in Hamburg gehypt ohne Ende und war schon der neue Uwe Seeler. Das war natürlich viel, viel zu viel des Guten. Und insofern ja, kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, wenn du sagst, es könnte sein, dass Titz da diesen Messias-Hype so ein bisschen stoppen wollte. Auf der anderen Seite man hat es ja jetzt schlussendlich auch gesehen. Es geht ja auch, oder es ging ja auch um Titz Kopf selbst. Also, das heißt, die Ergebnisse, die müssen am Ende ja auch stimmen. Und wenn er der Meinung ist, dass ein Fiete Arp in die erste Elf gehört, dann muss er ihn noch aufstellen. Ne? Messias-Hype hin oder her. Nö, ich glaube schon, dass es nach Leistung ging. Und bei Hannes Wolf geht das auch nach Leistung. Ne? Also, welche Elf-Spieler versprechen mir den größten Erfolg gegen den jeweiligen Gegner? Ich glaube, so wird aufgestellt und das ist auch in Ordnung so. Und man kann ja dann immer reagieren. Ne? Wenn Fiete Arp schlecht spielt, dann wird er halt ausgewechselt. Genau das war ja auch der Fall.
Ist denn da links außen seine Paradeposition oder ist er nicht eher für die Mitte?
Genau. Er ist im Grunde ist er Stürmer, kann auch so ein bisschen als hängende Spitze spielen. So ist er ja auch schon ausgetestet worden. Dieses auf links, das ist jetzt tatsächlich erst seit zwei Spielen. Ne? Und das ist auch so ein bisschen auch so eine Verlegenheitsgeschichte, denn wir haben da ja eigentlich Tatsuya Ito, der da spielt. Der ist jetzt, da reden wir dann gleich auch noch so ein bisschen drüber, der ist jetzt so ein bisschen in so ein Leistungsloch gefallen und muss sich da derzeit ein bisschen hinten anstellen, ne? Aber wie gesagt, das spricht ja dann eben auch für den Leistungsgedanken, ne? Wer stark genug ist oder wer gut trainiert hat, der soll dann bitte auch spielen, ne?
Du hast gesagt, wir sollen über die 86. Minute noch sprechen.
So sieht es aus.
So sieht es aus.
Das 1:0 und da hat Douglas Santos alles wieder gut gemacht, was er 20 Minuten davor schlecht gemacht hat. Obwohl auch so ein bisschen ungewollt, muss man sagen.
Ja, also er hat sich ja auch geschossen.
Wollte gerade sagen, der hat ja auch geschossen.
Genau. Ungewollt gut, ne? Nenne ich es einfach mal. Also hat sich aber wieder, als wäre er ein brasilianischer Kicker, hat er sich da durchgetanzt durch die Kölner. Ich weiß nicht, wen er da alles verladen hat. Kann
ganz
ich vielleicht
Köln.
Keil noch
erzählen. Ganz Köln.
Ganz Köln, ja genau. Und dann schießt er wieder, macht im Grunde den Fehler, aber Horn eben klatscht ab und zwar genau in die falsche Richtung. Kein Vorwurf, aber ist halt so gewesen. Und ja, dann ist ein Torjäger da, wo er da sein muss. Und wie er den dann reinmacht, weiß ich auch nicht. Aber der Sorger macht ihn rein und alles rosarot bei uns. Ne? Also das war natürlich großartig. Ne?
Ja, also ja. Hätte ich wetten müssen auf den Ausgang des Spiels, ich hätte gewettet, Lasorga, letzte Minute, Stochertor.
Tatsächlich,
ja, guck. Ja, wäre knapp daneben gewesen, war nicht letzte Minute, aber ja. Nah genug dran.
Ja.
Hätte. Um mal kurz zu sagen, wie er da ausgetanzt hat. Also, das Problem für mich an dem Tor aus Kölner Sicht war jetzt, Höger war einfach schon gelb vorbelastet. Man hat sich nicht getraut, den Douglas Santos da so zu stoppen, dass vielleicht ein Freistoß dabei rauskommt. Ja. Und er dann eben mit Gelb-Rot runter muss in der 85. Was man vielleicht überlegen kann, ob das sinnvoll ist oder nicht, da taktisch zu faulen, weiß ich nicht. Ja. Aber dadurch war er eben, und vor allem Höger war einfach zu langsam, das hat man auch gesehen. Der war einfach körperlich gar nicht in der Lage, noch mit Santos mitzuhalten. Vielleicht auch, weil die 120 Minuten von Schalke uns noch in den Knochen stecken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, und dann eben, was ich gerade schon sagte, ne, dass Mire auf der Innenverteidigerposition spielt, der so jung ist, auch der hätte da noch etwas tun können. Aber der hat sich von Santos so verladen lassen, dass er quasi mit dem Rücken zu ihm stand und dann versucht hat, per Hacke irgendwie zu klären. Und das geht natürlich nicht. Also das geht auch in der zweiten Liga nicht.
Nee, klar. Naja, also geht vielleicht in der zweiten Liga, aber Gott, jetzt muss ich den HSV ein bisschen über Gebühr loben. Er ist halt auch kein klassischer Zweitligist. Ne?
Nein, also es geht Douglas vielleicht Santos gegen, ist auch kein Zweitligakicker. Also nee, Santos ist ein guter, muss man schon sagen.
Ein bisschen kann der schon was. Ne? Ja. Weißt du noch, ob sie wir da wirklich gehofft und gebannt haben beim Transferfensterende?
Ja, klar.
Da?
Ja,
dass
ja,
er nicht klar. Doch noch für 15 Mio für zu Schalke geht oder ja, wohin noch immer.
Ja, ich weiß nicht mehr. Ja. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Alles richtig gemacht. Und haben wir dann auch alles richtig gemacht jetzt mit dem Trainerwechsel? Ich finde, das sollten wir jetzt auch nochmal thematisieren, bevor wir zur Szene des Spiels kommen. Weil die Bilanz ist natürlich brutal, ja. Drei Spiele, drei Siege, 3-0.
Ja, genau. haben wir keine Argumente, ne?
Nein,
die dagegen sprechen.
Ich finde das ja auch so irre. Ich glaube, wir sind da völlig Mainstream in der HSV-Welt, dass wir immer noch ein Stück weit sauer sind, dass man den Zitz entlassen hat, einfach weil wir A, das moralisch nicht gut finden. Ja, und B, weil wir endlich Ruhe haben wollen im Verein. Aber auf der anderen Seite geht es auch ganz vielen HSV-Fans, so wie uns beiden, dass wir sagen, aber wenn du den schon wechselst, dann natürlich so ein junger, guter Trainer wie Hannes Wolf, das fühlt sich natürlich irgendwie gut an. Ne? Und ich finde, der ist auch so richtig, also ich finde, wir hatten lange keinen Trainer mehr, der so präsent das Spiel verfolgt hat und eine gute Ausstrahlung während dieser 90 Minuten hat wie der Hannes Wolf, das muss man schon sagen.
Ja, also mir gefällt er bisher auch gut. Ich muss gestehen, seine Trainerhistorie im Profibereich ist ja noch überschaubar und ich hatte ihn jetzt gar nicht so auf dem Radar. Ich wusste, klar, hat seine Erfolge mit Stuttgart gehabt, aber hätte ich jetzt den Trainer Wolf beschreiben müssen, da hätte ich meine Schwierigkeiten gehabt. Und insofern gucke ich da immer noch genau hin und ich freue mich tatsächlich, wie du auch, nicht über jede Szene, aber immer mal wieder, der ist sehr aufgeräumt, der ist sehr engagiert, fokussiert, also das passt mir alles sehr, sehr gut. Und, das muss ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, am Tag nach dem Spiel gegen Köln ist er ja beim Training oder nach dem Training interviewt worden, da war so eine kleine Journalistenrunde. Oh, hat er mir da gut gefallen. Ne? Also da wollten die Journalisten ja so ein bisschen, die Boulevardleute, die wollten so ein bisschen hier schon wieder rauskitzeln nach dem Motto, jetzt schlagen wir alle. Ne? Also wie geht's denn gegen Aue aus? Und da sagt Wolf, also wenn wir es in Aue richtig gut machen, dann könnten wir da eventuell knapp gewinnen. Ne? Und das ist für
mich... Hallo? So, Frage?
Nötig, aber nicht unterwürfig. Ne? Und was denn?
Sascha, wir haben dich eben nicht gehört, die letzten fünf Sekunden, glaube ich.
Ist es so? Ja.
Na, die warum, wo man macht Frage die, jetzt also, so. Kai, bist du noch da?
Ich bin noch da,
ja, hast du
mich noch hört.
Ja, und ja, du, aber hattest du Sascha eben gehört?
Nee, ne? Er war genau ein paar Sekunden weg.
Ja, genau.
Na, da habe immer ich mich gehört. Also was ich gesagt habe, war, ich bin begeistert von Wolf, weil er für mich die richtige Einstellung mitbringt. Demütig, was ja hier oft gefordert wird, ohne dabei unterwürfig zu sein. Und einen realistischen Blick aufs große Ganze. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Seine beste Antwort, fand ich nach dem Spiel, die ich jetzt nachgelesen habe, war ja. Auf die Frage, ne, wie viel Wolf ist da schon im HSV oder was ist ihr Erfolgsgeheimnis oder wie auch immer. Und da hat er ja sinngemäß darauf geantwortet, er hat das große Glück, dass er eine sehr gut trainierte und gute Mannschaft vorgefunden hat. Ja, ja. Und damit, ohne dass er den Namen Titz ausgesprochen hat, hat er ja auch da den Trainer nochmal gelobt. Und das ist natürlich auch für alle HSV-Fans, die so ein bisschen hinterher trauern, dass wir endlich mal so ein unbeschriebenes Blatt, der ja zumindest am Anfang ganz guten Fußball hat spielen lassen, dass der da noch mal so ein bisschen gelobt wird. Das war natürlich ganz schön. Also ich finde es auch super, dass er gar nicht so viel ändert. Aber man muss zugeben, durch diese paar Schrauben, an denen er gedreht hat, ist das Spiel besser geworden von uns. Stehen wir hinten auch sicherer. Ist das Spiel ein bisschen breiter. Ne? Es ist nicht mehr so eng, wie wenn Pollersbeck da fast an der Mittellinie steht. Und was mir ebenfalls gut gefällt, was habe ich dann eben noch in meinem Kopf drin? dass er zumindest, der hat ja erst drei Spiele jetzt zu verantworten. Also wir wollen jetzt bitte da das alles noch nicht so hochhängen. Aber er bleibt, außer es ist verletzungsbedingt oder von den Karten bedingt, er bleibt sein System und auch den meisten seiner Spieler treu. Ne? Da ist weniger Wechsel. Das ist dann für einen Mann wie Ito, der jetzt vielleicht nicht gerade seine beste Phase hat, dann auch ganz schwer wieder reinzukommen. Das stimmt, das ist dann doof. Aber für die Mannschaft an sich ist es natürlich, glaube ich, ganz gut, wenn wir auch hier mal Ruhe bekommen und man sich mal in Ruhe einspielen kann und nicht ständig neue Innenverteidigung und nicht ständig neuer Wechsel vorne in der Offensive, sondern dass man jetzt mal Ruhe hat. Finde ich ganz gut.
Das stimmt. Das
ist, ich habe in meiner letzten Podcast-Folge eine Theorie zum HSV und seinen Trainern aufgestellt.
Oh, mach mal.
Kann ich euch ja mal erzählen. Könnt ihr gerne auch in der Luft zerreißen, wenn sie doof sein sollte. Ihr habt ja mehr Ahnung als ich. Meine Theorie oder meine Beobachtung von außen über den HSV ist, der HSV sehnt sich nach seinem eigenen Jürgen Klopp. Die wollen den einen Trainer, der sie quasi aus allem Leid und Elend befreit und ins gelobte Land führt oder so, wie Klopp das für Dortmund gemacht hat. Die haben deswegen damals Knebel zum Trainer gemacht, damit Thomas Tuchel nach der Saison kommen konnte. Und jetzt war halt ein Mann auf dem Markt, der von Klopp quasi handverlesen zu seinem Nachfolger, zu seinem Kronprinzen ernannt wurde. Und den konnte man jetzt kriegen, bevor Leverkusen seinen Trainer rausschmeißt und den vielleicht genommen hätte oder irgendein anderer Erstligist. Und dann wollten die handeln. Und das wurde Titz zum Verhängnis. Das ist meine persönliche These. Wie gesagt, dürft ihr gerne entkräften oder anders sehen. Aber diesen Eindruck, dass man sich diesen starken Trainer wünscht, diesen Klopp-Trainer, seit man den echten Klopp abgelehnt hat damals, den habe ich irgendwie schon ziemlich stark.
Möglicherweise. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht?
Nee, ich auch nicht. Deswegen vielen Dank. Ich kann nicht voll unterschreiben. Wird definitiv nicht in der Luft zerrissen. Mit dem kleinen Häkchen versehen, dass ich glaube, dass ich wollte gerade sagen, bis auf Bayern München, das stimmt natürlich gar nicht, vergesst es. Ich glaube, dass alle Mannschaften so einen Jürgen Klopp wollen, oder? Der irgendwie kommt und das Umfeld begeistert, der ein gutes System spielen lässt, der viele junge Leute spielen lässt und denen vertraut und dann auch noch Erfolg hat. Also ich meine, ganz ehrlich, das wollt ihr doch in Köln auch.
Den hatten wir auch schon. Dann haben wir ihn da letzte Saison rausgeschmissen, ja.
Der hieß wie? Ja.
Der hieß Peter Sankt Öger, Herr Stöger.
Ach so.
Wird er hier so verehrt. Ne?
Den hatte der ja lange, ne?
Ja, naja, 4 Jahre oder was?
Ja, dreieinhalb Jahre oder so hätte ich es auch.
Ich bin auch überzeugt, sollte Anfang im Winter vielleicht gehen müssen, weil die Ergebnisse nicht stimmen, wird der Name Stöger schon sehr hart am Geißbockheim diskutiert werden. Ich weiß nicht, ob man sich wirklich noch mal traut, das aufzuwärmen, weil es am Ende ja doch sehr, sehr in die Binsen gegangen ist.
Das war übel, ja.
Ja, aber es wird zumindest einige Fangruppierungen geben, die nach dem Namen schreien werden. Da bin ich schon überzeugt
von. Aber das ist sehr interessant, weil ich nämlich zum Abschluss sozusagen des Spiels gefragt hätte, wie es denn weitergeht. Darf anfangen, sein System durchziehen, solange bis die Spieler es kapieren und muss eventuell in der Winterpause dann nochmal nachgelegt werden? Oder, aber jetzt kommst du eben genau mit diesem oder darf anfangen gar nicht mehr, ja, ist Anfang bald am Ende, muss man ja fragen. Dann.
Ja, also realistisch, ja. Wenn wir nicht gerade irgendwie auf Platz, weiß ich nicht, 8 abrutschen mit 10 Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz, wird der Anfang im Winter schon noch Trainer sein und auch seine Spieler nochmal vielleicht 1-2 nachkaufen dürfen. Vielleicht wirklich mal einen Flügelspieler oder einen Sechser, der, wie bei euch der Mangala, die 6 alleine spielen kann. Das glaube ich schon. Also da ist Armin Fee, glaube ich, nicht der Typ, der zu Aktionismus neigt.
Oh Gott, ihr habt ja Armin Fee.
Ja, wir haben Armin Fee.
Um Gottes
Willen. Böse Zungen würden auch sagen, der ist viel zu faul, um den Trainermarkt zu sondieren. Aber das sagt natürlich böse Zungen, nicht ich.
Was sagst du denn dazu, Sascha? Die haben Armin Fee. Das habe ich überhaupt nicht mehr drauf gehabt. Das ist ja ganz furchtbar.
Doch, ich schon. Aber ich bin ja über jeden Club froh, der uns ihn vom Leibe hält. Das ist in Ordnung.
Ich muss auch sagen, als die Nachricht kam, bin ich wirklich aus meinem Sessel gefallen. Aber ganz ehrlich, was die Spielertransfers angeht, hat er bis jetzt eine gute Sache gemacht.
Ja, ich meine also, das auch ein bisschen, ich meine das auch nicht ganz bierernst, muss ich dazu sagen.
Ich verstehe die ganze Kritik. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr Rocket Beans schaut, also Bundesliga. Da wurden wir ja auch ordentlich ausgelacht von hier dem Nils, der ja auch HSV-Fan ist.
Ja.
Und von Ede, der ist Frankfurt-Fan, also die kennen beide Armin Fee aus eigener Anschauung. Wenn ich jetzt aber nur die Transfers der Spieler anschaue, hat er uns gute Jungs geholt. Also der hat uns einen Terodde geholt, der natürlich in der zweiten Liga, klar, alles wegbombt, wenn man ihn denn lässt. Der hat uns Cosciello geholt, wo man sagt, das ist ein kleines Juwel. Der hat bei Nizza eben auf der Bank gesessen. Der hat einen Sobich geholt, der für die zweite Liga auf jeden Fall ein guter Mann ist. Und damals eben den Star-Trainer Anfang, der quasi in der zweiten Liga mit Kiel alles richtig gemacht hatte.
Das stimmt.
Also es hat schon Hand und Fuß. Dass es jetzt halt nicht funktioniert, ist für ihn ärgerlich, für Armin Fee. Aber ich glaube einfach nur, dass das Markus Anfang im Endeffekt nur ein kleines bisschen von seinem Dogma abrücken müsste. Also hier und da eine kleine Stellschraube drehen würde schon reichen. Zum Beispiel halt einen zweiten Sechser einbauen und dafür nur 3 in der offensiven Reihe. Das würde reichen, genau wie es bei euch ja auch gereicht hat, Pollersbeck nach hinten zu ziehen und Lasogga spielen zu lassen. Viel mehr hat Wolf ja auch nicht geändert. Finde ich zumindest, keine Ahnung, ob ihr da mehr seht. Und ich glaube, diese kleinen Stellschrauben würden schon reichen. Er muss halt nur dazu auch jetzt ja mental flexibel genug sein, das auch zu tun.
Ja, klar. Und da sind wir wieder bei den Kleinigkeiten manchmal, die ja ausreichen. Ne? Das stimmt. Was meint ihr, haben wir das Spiel jetzt zur Genüge besprochen? Wollen wir uns mal jetzt eine Rubrik weiter bewegen?
Ja, höchstwahrscheinlich haben wir es nicht zur Genüge besprochen. Deswegen haben wir ja die Szene des Spiels, damit unsere Hörer uns sagen können, worüber müssen wir noch diskutieren und uns austauschen.
Ja, ist natürlich vollkommen recht.
Du hast dir die Mühe gemacht, lieber Sascha, und hast schon mal nicht eine Vorauswahl getroffen im Sinne von, was finden wir gut, was finden wir schlecht, sondern du hast geschaut, welche Szenen wurden besprochen und für jede Szene hast du dann gesagt, die steht stellvertretend für die einige, die die gleiche Szene besprochen haben.
Genau so sieht's aus. Ne? Also ich habe hier wieder knallhart meinen Filter angesetzt und auch nicht den Erstbesten genommen, der eine Szene erwähnt hat und alle anderen haben das nachsehen. Nein, ich habe wirklich geguckt, wer hat den besten Tweet zur jeweiligen Szene aus meiner Sicht geschrieben und deswegen habe ich diese Reihenfolge jetzt
hier. Du kommst ja vom Fach. Du wirst das schon erkennen. Wollen wir anfangen mit Tom Schwede?
Genau, fang du an.
Okay, Tom Schwede hat uns geschrieben, nach dem Spiel, #SDS12, ne? Szene des Spiels 12. Meine Szene des Spiels, schreibt Tom Schwede, war das Solo von Fiete Arp in der 28. Minute. Die Ballmitnahme mit der Hacke im Moment des Anziehen der Sports war ganz großes Kino, großartig.
Okay, war das vielleicht auch die Szene, wo die nachher im Pfostenschuss endet? Das weiß ich in dieser Sekunde gar nicht, muss ich gestehen. Ne?
Weiß ich auch nicht. Könnte von der Minute aber hinkommen.
Mal gucken, alles klar. Ich mache weiter mit Mittelstürmer 1887. Der schreibt, meine Szene des Spiels ist der Schuss von Santos auf Horn, der den Ball direkt auf Lasogga abwehrt und Lasogga die Kugel über die Linie bringt. Was für eine Erleichterung.
Hätte ich nicht gedacht, dass diese Szene auch genannt wird, ne? Beim 1-0.
Das stimmt wohl.
Dr. Strafstoß HSV sagt, meine Szene des Spiels, 78. Minute, Douglas rettet im Strafraum, bin so froh, dass wir ihn haben.
Ja, das kann ich unterstreichen, auf jeden Fall. Ne? Danach kommt Juste Birger und der schreibt, Rix Jubel 30 Sekunden vor Abpfiff. Wo war heute Terodde? Ja, wo war er? Bestes Spiel von HSV seit langem. Es liegt uns einfach mit einem etwas offensiveren Gegner. Da die Frage an Kai. Ne? Hat er nicht ganz Unrecht? Ne? Hättet ihr vielleicht da so einen Gang zurückschrauben sollen?
Waren wir wirklich offensiv? Findet ihr das? Ich weiß es nicht.
Naja, also es liegt vielleicht nicht in der Natur des ersten FC Köln in der zweiten Liga da abwarten zu spielen. Insofern ist die Grundeinstellung vielleicht schon ein bisschen offensiver oder so, das meinte
ich. Ja, ne? Also Ballbesitz hatten wir 51-49%, also so gesehen gleich, genau gleich. Man kann also, glaube ich, nicht sagen, dass hier eine Mannschaft das Spiel gemacht hätte und die andere nur gekontert hätte.
Okay.
Ich hätte mir natürlich an sich gewünscht, dass wir ein bisschen dominanter auftreten, wie gegen Schalke. Aber das haben wir natürlich nicht getan.
Das stimmt. Passt schon, passt schon. So, Probst, du bist dran.
Carlos Carstensen schreibt uns, Szene des Spiels, 88. Minute. Lacroix gewinnt seinen gefühlten 100. Zweikampf, ob in der Luft oder am Boden, richtig stark. Spitzenreiter, Spitzenreiter.
Jawohl, Nils Husmann schreibt, Szene des Spiels für mich die 58. Minute, als Naray einen Ball auf der Linie klärt, der eigentlich drin ist. Es wäre die unverdiente Führung für Köln gewesen, es kam aber keine Unsicherheit auf, sodass ein konzentrierter, toller Heimsieg möglich wurde. So.
Da war sie, die Szene. Ne?
Da war, genau, das war genau diese Szene. Ja, genau.
Genau, Jan von nebenan hat die dritte Minute im Blick und er schreibt uns, Mangala mit der ersten von ganz vielen geilen Balleroberungen erinnert mich an den jungen Se Roberto damals. Der darf gern länger bleiben.
Oh, ja, das sehe ich noch nicht so. Mal gucken, was da passiert. Dass er länger bleibt, er ist doch nur ein Jahr.
Ach so, ja, das stimmt.
Bei der Leistung, ne? Okay. Dann kommt nur der Markus, Szene des Spiels. Meine Szene ist auf jeden Fall das Tor von Lasogga. Genau, und das habe ich nämlich deswegen rausgesucht, weil einmal wird das Tor in seiner Entstehung beschrieben, aber jetzt eher nur das Tor. Es ist einfach pure Erotik, wie dieser Mann, der eigene Bild-Soap hat, diesen Abstauber absolut grazil im Tor unterbringt. So wenig Technik, so wenig Spielverständnis und die Tore so schön, als wären sie Outtakes. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Nee, dem ist wirklich gar nichts hinzuzufügen. Es ist einfach unglaublich. Hat er jetzt sein 10. Tor gemacht, glaube ich, für den HSV in dieser Saison, ne?
Ja, mit Pokal, glaube ich.
Mit Pokal, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so einen unsportlichen Spieler in den Reihen hatten, wie Pierre-Michel Lasogga. Ja. Das ist ja, es ist eigentlich, man entschuldigt sich eigentlich schon für ihn, ne? Wenn man sagt, oh, es tut uns leid, ne? Wir stellen auch den Lasogga auf und so. Ja. Aber am Ende macht er dann die Dinger. Das gibt's doch alles gar nicht.
Also, irgendwann während des Spiels war das, oder hatte ich das heute auf Twitter gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand beschrieb, dass er versucht hatte, einen Ball anzunehmen und der Ball sprang ihm härter weg, als so manche Leute schießen können, hieß es da irgendwie. Und das kommt irgendwie auch so ein bisschen hin, ne? Also, ja, unser Pierre-Michel. Na gut.
Geil. Wie siehst du den denn?
Also ihr habt vollkommen recht, wenn die Unsportlichkeit beschrieben wird. Aber ich glaube, du brauchst halt in der zweiten Liga genau so einen Typen. Ne? Diesen Brecher vorne drin, vor dem auch jeder Gegner jetzt, glaube ich, deutlich mehr Respekt hat als vor anderen Stürmern. Und auch so ein ganz, ja, darf man das Wort hier bei euch sagen, abgewichster Typ, der auch einfach die Buden reinmacht, ohne groß nachzudenken. Ne? Der macht da nicht Hackespitze, sondern haut den zur Not mit der Kniescheibe irgendwie über die Linie.
Also würdest du jetzt sagen, als Köln-Fan, wenn du siehst, oh scheiße, wir spielen gegen den HSV und scheiße, Lasogga steht da in der Startelf, hast du mehr Angst, als wenn er jetzt Fiete abstehen würde oder wer
auch immer. Oder Naray oder so, ja klar.
Ja?
Ich habe ja gerade schon gesagt, ja,
geil zu wissen eigentlich. Ne?
Einfach, weil das der Spieler ist, der dir wehtut, Lasogga. Ja. Ne? Also genau. Wenn Fiete trifft, dann als neutraler Mensch ist man ja sogar noch relativ geneigt, dem was Gutes zu wünschen, dem Fiete. Mhm. Aber wenn dann so ein Lasogga trifft, das ist ja auch noch so eine besondere Demütigung quasi für die Gegner, dass der Vollpfosten da Tor schießen darf.
Sehr schön,
ja, gut gesagt. Ja, aber ich habe ja gesagt, ne, meine Wette, Stochertor, Lasogga, 89. Knapp daneben.
Genau,
das glaubt man eben.
Moorknipse hat uns geschrieben, Szene des Spiels, für mich die Minute, als Sky die Übertragung des Spiels beendet hat, und Hansi Küpper endlich nichts mehr sagte. Sag mal, hatte ich meine HSV-Fanbrille auf oder hat der Küpper SV Komet Penningsbüttel gegen TSV Lesumshotel gesehen? Was ist das denn?
Ich weiß nicht, wo er diese Vereine daher hat, der gute Moorknipse, aber Matthias, wunderbar. Nee, sehr schön, aber welche Minute? Achso, der Schlusspfiff sozusagen.
Das war der Schlusspfiff, ja.
War jetzt ganz durcheinander hier, ich habe die Minute gesucht, der Schlusspfiff, ja, sehr schön. Gut, ich bin dran. Und lese Fide Börnsen vor. Szene des Spiels, Pollersbeck hat Lacroix am Anfang mal zur Seite genommen und einige Ratschläge erteilt, nachdem er einige Stellungsfehler gemacht hat. Danach wurde es besser. Aha, da hat Fide also den Kennerblick gehabt. Ne?
Ja, nicht schlecht. So kennen wir unseren Fiete Börnsen. Genau. Ne? Und Miguel Fidalgo hat uns auch geschrieben und er schreibt, für mich die Szene des Spiels war der Jubelhaufen nach dem 1:0. Freude pur nach einem verdienten Tor gegen schwache Kölner.
Es tut mir auch wirklich leid, Kyle, ne, dass wir jetzt so oft hier von schwachen Kölnern und so vorlesen. Also
sie müssen, waren aber auch nicht gut. Ja, und ganz ehrlich, schwach, genau. Und ehrlich gesagt, wenn man das sagt, ne, man, die waren aber auch schwach, ist das ja, wenn du so willst, und ich meine das jetzt nicht ketzerisch, ist das ja eigentlich auch ein Lob. Ja, weil wir die alle stärker erwartet hätten, weil wir alle wissen, sie können natürlich auch viel besser spielen und viel stärker spielen. Und ich bleibe dabei, und das sage ich nicht, weil wir heute einen Kölner hier als Gast haben. Für mich ist wenn man sich nur den Kader anguckt, ist Köln für mich auch die beste Mannschaft in der zweiten Liga. Ist natürlich dann für einen Herrn Anfang auch ein Problem, ne? Weil wenn du dann aus so einem Kader da natürlich nicht schnell jetzt was rausholst, ist natürlich auch übel.
Klar, das ist nicht nur ein Vorteil, das sehe ich auch schon ein. Genau. So, Kyle ist unser Gast heute und deswegen frage ich ihn zuerst, Kyle, hast du auch eine Szene des Spiels?
Ja, habe ich. Also wenn ich da neutral drauf gucken würde auf dieses Spiel, ist es natürlich das 1-0. Bei so einem Spiel, glaube ich, ganz glasklar. Als Kölner kann es ja nur eine negative Szene sein. Und das war für mich die 87. Minute. Ihr habt gerade das Tor geschossen gehabt. Und Markus Anfang reagiert von der Bank und bringt für Louis Schaub, also ein Offensivspieler, bringt er Frederik Sørensen. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen verfolgt habt, diese Personalie Sørensen. Nee. Sørensen ist ein ungefähr 3,15 Meter großer Däne, der diese Saison noch keine einzige Sekunde gespielt hat und die ersten, ich glaube, 10 oder 8 Saisonspiele gar nicht im Kader war, sondern auf der Tribüne saß. Und der ist vor allen Dingen gelernter Innenverteidiger. Und bei Rückstand, du hast noch einen Wechsel frei, bringst du einen Innenverteidiger für einen Offensivmann,
ja, um ihn dann vorne reinzustellen. Ja, wollte ich gerade sagen,
höchstwahrscheinlich, um ihn vorne reinzustellen. Ja, aber dann erstmal würde ich dafür nicht Schaub rausnehmen, der Einzige, der vielleicht mal ein langes Hafer schlagen kann, sondern, weiß ich nicht, irgendein Rechtsverteidiger oder keine Ahnung wen, von mir aus den Höger oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das halt so das Eingeständnis der spielerischen Aufgabe und jetzt nur noch nach vorne bolzen. Vor allem, wir hatten ja noch gelernte Offensive auf der Bank. Also wir hatten einen Simon Zoller, der für Kaiserslautern in der ersten Liga Tore geschossen hat. Wir haben Niklas Hauptmann, einen jungen Mann, der auf der 10 spielen könnte, vielleicht nochmal einen Assist geben kann. Aber wenn du Sørensen bringst, gibst du halt jedes spielerische Element auf und setzt quasi nur auf den Faktor Glück. Im Football würde man das so ein Hail Mary-Manöver nennen. Einfach lang nach vorne und das Beste hoffen. Und das kann nicht Plan B sein für einen, der aufsteigen will.
Ja. Das stimmt, ja, genau. Als du eben sagtest, Schaub geht raus und Sørensen rein, da habe ich gedacht, okay, der Einzige, der flanken kann, hast du ja vorhin noch gesagt, aber du hast es ja dann auch genauso gesagt, ja.
Ja, interessant. Ja, für mich, ganz ehrlich, Spitzenspiel der zweiten Bundesliga, das 1:0 ausgeht. Ich meine, über welche Szene wollen wir denn jetzt hier sprechen? Ja, da geht es ja nur, dass man, meiner Meinung nach, dass man das 1:0 nennen muss.
Ja, hast du eigentlich auch recht.
Was hast du denn?
Oder auch definitiv recht. Ich habe mir wahrscheinlich genau deshalb, weil ich so ein bisschen gegen die Mainstream werden wollte.
Ja, du bist ja auch der Anti-Mainstream-Sascha.
Genau, dafür bin ich bekannt. Habe ich mir aber auch die 58. Minute notiert, diese glückliche Glücksrettungstat von Narey auf der Linie. Das will er nicht mal, aber er wird ja irgendwie so halb angeschossen irgendwie und kriegt den Ball gar nicht so richtig weg. Dann kommt ja noch Rick van Drongelen, das wurde ja bis jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt, und schießt ihn damit links raus, ehe da ja direkt auf den Kopf von Sichos dann. Aber die Rettungstat als solche vielleicht nicht, aber dass sie geklappt hat, war für mich das Entscheidende, weil wenn das Ding reingeht, dann gewinnt Köln dieses Spiel auch. Und das war für mich dann so ein bisschen das letzte Quäntchen Glück, was wir vielleicht benötigt haben. So ab jetzt dreht sich das Spiel auf, oder was heißt dreht, wir waren ja besser. Aber jetzt schießt Köln keins, habe ich mir gedacht. Ne? Und vielleicht machen wir eins. Und deswegen war das so meine Szene des Spiels. Aber ja.
Nein. Wenn man das so gut erklärt wie du, dann nehmen wir das auch als Szene des Spiels. Das ist auch klar.
Ja, sollen wir das wirklich machen?
Doch, das sollen wir wirklich machen.
Na gut.
Das sollen wir wirklich machen.
Dann küren wir hier die Defensive des HSV, die ja sowieso ganz gut ist in dieser Saison, mal hier zur Szene des Spiels. Ist
doch du, toll. Ganz ehrlich, habe ich gerade gesehen bei Kicker, ne, da gibt es doch die weiße Weste des Torwarts.
Ja.
Da ist auf Platz Nummer 2 der Manuel Riemann und der Raphael Gikiewicz, die 5:0 gespielt haben. Nur einer ist besser, nämlich der Julian Pollersbeck. Der hat schon 8:0 gespielt.
Ist nicht schlecht.
Jetzt kommst du.
Ja, und trotzdem hat er einmal 5 und einmal 3.
Ja, das wollen wir jetzt nicht hier besprechen.
Nein, aber nein, das ist natürlich toll. Wie gesagt, 8-0 ist schon eine Hausnummer. Das muss man schon sagen.
Ne? So, also damit ist das Spiel abschließend behandelt. Wir sind Spitzenreiter. Wie geil ist das denn bitte? Und ich weiß, spätestens jetzt schaltet der Keil ab, weil er sagt, nee, ganz ehrlich, ich habe mich hier so gut benommen und trotzdem hauen die mir hier einen Knüppel zwischen die Beine. Aber wenn ich einen Fußballwunsch frei hätte, wäre die Tabelle an der Tabellenspitze nach dem 34. Spieltag genauso wie jetzt. HSV ja, genau auf 1, St. Genau Pauli auf 2.
Ja. Habe ich am Montag auch getwittert, und zwar um 20.29 Uhr.
Da war es noch anders.
Genau. Ja, da genau. War meine Wunschtabelle fast schon erreicht.
Genau. Und Köln dann auf 3, die endlich beweisen, das wäre nämlich super, dass auch mal ein Zweitligist, der in die Relegation kommt, den Erstligisten schlägt. Ja. Und dann hätten wir alle drei in der ersten Liga. Das wäre mal cool.
Sehe ich aber nicht kommen. Also ich glaube, dass weder ihr noch wir auf dem dritten Platz landen sollten, wenn wir da aufsteigen wollen.
Ja, da hast du wohl recht. Ja, ja, klar. Nein, also natürlich ist der dritte Platz ein fieser
Schritt. Will man nicht. Will man nicht.
Ist klar.
Das ist schon ganz klar. Aber ich sehe das auch so wie du, Hobbs. Also von den drei Mannschaften, über die jetzt eben gerade in den letzten 14 Sekunden gesprochen wurde, ist sicherlich der erste FC Köln die Mannschaft, der man jetzt am ehesten zutrauen würde, ein Relegations-Hin- und Rückspiel erfolgreich zu bestreiten.
Da seid ihr aber sehr optimistisch, muss ich zugeben. Also man weiß natürlich nicht, wer der Gegner ist. Wenn das jetzt Nürnberg oder Düsseldorf sind, würde ich vielleicht sagen, okay, kann ich mitgehen. Aber wenn die beiden Letzter werden, würde ich sagen, alle anderen 16 Mannschaften der ersten Bundesliga gewinnen, die Relegation.
Ja, dann kommt dann kurz so Wolfsburg wieder rein. Und dann.
Jo,
dann
oder doch ganz, ganz dumm läuft Schalke oder so und dann viel Spaß.
Ja. Oh ja, das stimmt. Na gut. So, pass auf, nächste Rubrik. Lage beim HSV haben wir immer. Hobbs, ich habe mir hier eine Sache aufgeschrieben, denn wir haben eine, ja, wie soll ich es nennen, eine Hörerfrage im Grunde oder eine Mit-Twitterer-Frage. Florian Pasen hat uns was via Twitter gefragt und das möchte ich gerne vorlesen.
Oh, du überfällst mich. Ja, okay, bin gespannt.
Und zwar hat er uns gefragt, wie erklärt ihr euch, dass Ito in den letzten Spielen nicht mehr zum Einsatz kommt und stattdessen Jatta sich zu einer Alternative mausert, obwohl ihm viele ein taktisches Verständnis absprechen? Vielleicht könnt ihr darüber diskutieren. Machen wir jetzt, lieber Florian. Sag doch erstmal deine Meinung, Hobbs.
Ja.
Oder hast du überhaupt eine dazu?
Da ich mir die Trainings nicht angucke und wir sowohl bei Christian Titz und noch mehr, glaube ich, sogar bei Hannes Wolf, Trainer haben, die über die Leistung gehen und wie sie am besten der Mannschaft helfen, würde ich einfach sagen, ist die Leistung von Ito einfach nicht gut genug. Ja, also er hat natürlich körperliche Defizite, da kann er ja gar nichts für, aber das ist schwierig. Dann hat er uns dennoch aber glücklich gemacht, weil er den Mut hat, mal 1-1 zu gehen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er danach auch eine geile Flanke geschossen hat. Also es sah immer super aus. Und natürlich ist der Typ auch wahnsinnig sympathisch. Darum geht's ja gar nicht. Ich finde auch, wenn Ito in der Startelf steht oder wenn er eingewechselt wird, dann freue ich mich auch für den jungen Mann. Mhm. Aber dass ich jetzt sag, der hat jetzt wirklich für Torgefahr gesorgt oder hat schon ein paar Scorer-Punkte eingefahren. Also lehr mich eines Besseren, aber ich glaube, das hat er nicht.
Nee. Also ich muss auch sagen, um die Frage so ein bisschen beantworten zu wollen, ich sehe diese beiden Spieler auch losgelöst voneinander, obwohl sie im Grunde auf derselben Position spielen, nämlich außen. Aber ich glaube nicht, dass Jatta jetzt spielt, weil Ito nicht spielt. Also bei Ito ist es genauso, wie du gesagt hast. Das ist, der dribbelt ja wie ein Weltmeister, aber diesen letzten Pass, ne, diesen finalen Pass, der dann eine Torchance kreiert oder eventuell auch mal ein Tor entstehen lässt, den gibt es eben bei Ito nicht. Ne? Und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Ich glaube, darunter leidet er selbst am meisten. Ne? Also wir haben ja vorhin von den stolzen Asiaten gesprochen, ne? Bei deinen drei Chinesen oder Südkoreanern oder was du vorhin gesagt hast, wie du ansagen wolltest. Ich glaube, das sehe ich bei
Ito. Das war aber, glaube ich, im Vorgespräch. Ne? Ich glaube, das können unsere Hörer jetzt nicht verstehen.
Achso, Entschuldigung.
Lassen wir es einfach dabei.
lassen wir es dabei. Aber ich sage, Asiaten sind besonders stolz und hinterfragen sich vermutlich öfter als so manch anderes Volk. Und das, ich glaube, das nagt an Itos Selbstbewusstsein, dass er selber nicht oder dass er selber weiß, er ist derzeit noch nicht in der Lage, diesen finalen Pass zu spielen. Ich glaube, der hat so ein bisschen fehlendes Selbstvertrauen.
Aber wenn ich das immer so also höre, wenn ich das immer so höre, das hat ja Kyle, ich weiß nicht, im Vorgespräch oder ich glaube mit Sicherheit sogar im Podcast gesagt, ja, aber der kann das und das, aber die können keine Flanke schlagen. Oder du sagst es auch, der Ito kann keine Flanke schlagen. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen platt, ja, aber Freunde, die machen nichts anderes als Fußball trainieren und Fußball spielen. Und wenn ich ein geiler Außenspieler bin, der auch gut dribbelt, gut ins 1:1, aber wo die Trainer mir sagen, also ehrlich gesagt, das ist zwar alles ganz schön, aber es bringt uns irgendwie nicht weiter, ja, dann trainiere ich das. Und dann bleibe ich länger auf dem Platz und dann nehme ich mir, wie es Heung-Min Son damals gemacht hat, nehme ich mir einen extra Coach, der an meinen Schwächen noch feilt, und dann mache ich das. Auf meine eigenen Kosten, egal. Wenn ich ein Großer werden will, wenn ich ein Stammspieler werden will in der zweiten Liga oder noch besser sogar nachher in der ersten Liga, ja, dann muss ich auch mal investieren. Ja, und zwar vielleicht Geld, definitiv aber auch Einsatz und Zeit. Also ich kann das irgendwie nicht akzeptieren. Oder aber du hast nicht das Talent. Ja, aber dann darfst du natürlich auch nicht enttäuscht sein, weil wenn du es nicht, dann reicht es
ja
nicht.
Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass er nicht flanken kann, aber derzeit fehlt ihm halt dieses Erfolgserlebnis. Ne? Vielleicht liegt es ja auch an den Abnehmern, dass sie seine Ideen einfach nicht umsetzen können. Hatten wir mit Milan Baddei früher auch schon mal gehabt. Aber derzeit ist das nicht der Fall. Und insofern hilft er dem Team gerade nicht so sehr weiter und steht hinten an. Und bei Jatta, das muss ich eben auch noch sagen, weil ja eben auch die Frage auf Jatta kam, ich sehe den noch nicht als Alternative oder als kommenden Stammspieler. Ehrlich nicht. Der hat jetzt, also in dem letzten Spiel von Christian Titz hat er 19 Minuten gespielt gegen Bochum beim 0-0. Dann bei Wolfs oder beim Spiel gegen Magdeburg, da hat er tatsächlich 21 Minuten gespielt und ansonsten gegen Köln nochmal 2. Das ist eher so ein Typ, der soll am Ende dann nochmal mit seiner Schnelligkeit und mit seinem Körper den Gegner so ein bisschen beschäftigen. Ne? Genau. So ein bisschen, so ich glaube, der ist noch weit entfernt davon, eine Alternative zu sein.
Aber fragen wir doch mal unseren Gast, ne? Weil wir gerade Ito noch mal kurz hatten. Ne? Wenn du jetzt hören würdest, Kyle, in der Winterpause verpflichtet der 1. FC Köln Ito vom HSV, würdest du jetzt als Fan sagen, ey, das ist ja geil? Oder würdest du sagen, das finde ich ja doof? Oder würdest du sagen, wer ist das denn?
Ich kenne ihn natürlich. Die Frage ist, hat er inzwischen schon Luft für 90 Minuten? Weil ich weiß, dass er früher nach 60 Minuten über seine Krämpfe bekommen hat.
Nein, auch guck mal, das ist jetzt aber ganz fies. Das war bei dem ersten Spiel oder ich glaube bei den ersten beiden. Nein, der hat schon die Kraft für 90 Minuten.
Das schon. Ich finde ihn an sich gar keinen schlechten Spieler.
Also du würdest dich freuen, wenn er kommt.
Nein, da kommt jetzt noch ein Nachsatz, denn ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Spielern, die so körperlich unterlegen sind, wo du auch sagst, dass werden die nicht aufgeholt kriegen, einfach nur durch Fitnessstudio-Besucher.
Nee, das ist halt.
Der ist ja auch ein bisschen kleiner als der normale Durchschnittsdeutsche, so der normale Durchschnitts-Zweite Ligaspieler. Das kann er nicht wegdiskutieren. Wir haben ja auch einen etwas kleineren Spieler mit Cosciello im Kader.
Aber Messi ist auch nicht sehr groß, ne?
Nee, das stimmt. Aber Messi hat erstmal schon mal ein paar mehr Kilo drauf als die beiden zusammen. Und Messi ist halt Messi. Also Messi ist ja auch nur so gut, weil er so klein ist. Wenn der größer wäre, wird er auch nicht mehr Messi, dann wäre er ja irgendwie Peter Crouch oder so. aber bei Ito würde mich, glaube ich, doch die Körperlichkeit zu sehr abschrecken. Vor allem, weil wir haben ja schon so einen kleinen Flitzer da mit Schaub, der ebenfalls nicht der größte ist, technisch stark ist und rechts spielt.
Also
und
sich
dann auch durchtankt, aber nicht flanken kann. Also ich glaube, da die Kaderposition haben wir.
Okay, also ich höre raus, du wärst nicht begeistert, aber du würdest dir es trotzdem erstmal mit Interesse angucken. Mal schauen.
Also wenn wir den für ein kleines Geld leihen können, why not? Ne?
Ja, okay. Gut, aber Lage des HSV. Lieber Sascha, ich meine, es gab die eine Meldung jetzt, über die wir natürlich sprechen müssen. Ja.
Was kommt denn jetzt hier?
Du, ja, die Demokraten haben im Repräsentantenhaus die Mehrheit wieder erlangt. Nein, Raphael van der Vaart hat seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt, hat seine Karriere beendet. Der große Raphael.
Ja. Vielen, vielen Dank, Raphael, dafür. Nein, vielen Dank für die erste Phase beim HSV. Das muss man schon sagen, ne? Also damals, als er kam, seine erste Saison, auch noch seine zweite, das war ja wirklich fantastisch. Das war, da hatte man wirklich davon geträumt, okay, wenn es jetzt vernünftig weitergeht, dann kann der HSV eventuell mal wieder oben anklopfen. Also nicht ganz oben, verstehe mich nicht falsch, aber dauerhaft, was nicht, um Europaplätze mitspielen. Ne? Kam aber leider ein bisschen anders, ne? Lag auch an ihm.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du sagst, so meine absoluten Lieblingsspieler beim HSV, ja, alles groß. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte bekommt der von dir, wenn 1 das Schlechteste ist und 10 das Beste?
Und da muss ich beide Phasen mit einrechnen?
Ja, oder? Ja, klar. Also, klar. Also ja, das Gesamtkonstrukt.
Also da bekommt er eine wohlwollende, sagen wir mal, 6,5. Weil, okay, weil es ist wirklich so gewesen, dass das Comeback sozusagen, ich nenne es jetzt so, ja, das hätte man sich sparen müssen. Das hat sehr viel kaputt gemacht. Ne? Also wenn er jetzt nur die erste Phase, dann wäre es eine lockere 7 bis 8. Also weil das war wirklich 7 großartig.
7 bis 8.
Wenn der
Abgang. Du bist ja richtig groß. Du bist ja richtig großzügig.
Ja, ja.
Bei mir hat Raphael ganz kleine 9. Ja, 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 na, Logo. Ja, davor, also in der ersten Phase hat er eine 10 bis 11. Da würde ich sagen, so das müssen wir neu erfinden, diese Skala. Die gibt's doch gar nicht. Ja, und die zweite Phase, klar, war natürlich deutlich schlechter. Aber ich finde, der Typ, der war halt auch immer angenehm. Und ich habe den irgendwie immer gerne gesehen, auch wenn er schlecht gespielt hat. Das tut mir leid. Da bin ich vielleicht zu sehr Fan. Aber ich finde, der hat eine geile Ausstrahlung gehabt. Und ich gebe zu, ich habe mit ihm natürlich auch ein ganz besonderes Verhältnis, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe. Aber ich war im Stadion, als der Stadionsprecher, bevor er das erste Mal zum HSV kam, gesagt hat, dass Raphael van der Vaart heute im Stadion ist und zuguckt.
Ja.
Da war der nämlich irgendwie in Gesprächen. Da war der ein ganz junger holländischer Nationalspieler oder so. Mhm. Und da hat der Stadionsprecher gesagt, dass heute Raphael van der Vaart im Stadion ist. Und ich habe Gänsehaut gehabt. Ich sag, echt geil, der guckt jetzt zu. Ey, vielleicht kommt er ja zum HSV. Und dann ist er zum HSV gekommen. Ey, und da ging das so ab. Ich liebe diesen Typ. Und dann hatten wir auch ein bisschen Glamour. Wir hatten jetzt nicht die La Soga-Story in der Bild-Zeitung, sondern wir hatten da Raphael und ich weiß gar nicht, wie hieß sie noch? Silvi.
Das Silvi.
Ja, Silvi. Ja, das und das war da auch. Also, hallo. Ja,
ja, das
New York, Paris, Tokio, Hamburg. Also das war ja, wir waren ja gleich auf irgendwie mit den Weltmetropolen eigentlich. Mit diesem Spieler.
Ja, ja, okay. Mhm. Aber diese Fortsetzung bei Van der Vaart, die hätte er sich sparen sollen. Denn Fortsetzung auch
im Kino,
zwischenmenschlichen Bereich, ne? Erst war Silvi, später war es die Savia Boularouche. Also er hätte sich einiges
sparen
sollen.
Weißt du was? Entschuldige, Kai, du kommst gleich dazwischen. Aber Van der Vaart kam zurück und ich weiß jetzt gar nicht, ob seine erste Halbsaison ganz gut war. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung, ja, von seiner zweiten Phase. Auf jeden Fall war ich immer noch der totale 23-Fan, ne? Und dann ist die Silvesternacht und die erste beschissene Nachricht im neuen Jahr war irgendwie, dass Raphael und Silvi sich in der Silvesternacht getrennt haben. Ui. Und ich wusste am 1. Januar schon, ach du Scheiße, ist für den HSV jetzt nicht mehr ganz so gut irgendwie dieses Jahr gestartet. Ja, dann ging's los. Kyle, was fällt dir ein zu Raphael van der Vaart?
Mich wundert ja, dass ihr ihm seine Valencia-Trikotnummer so wenig übel nehmt.
Doch, ich bin nicht zu Wort gekommen. Doch. Ja.
Nein, habe ich überhaupt nicht drauf. Das war hier Fake News.
Ja, Fake News.
Das war noch Fake News. Das hätte der Raphael in Wirklichkeit nie gemacht.
Okay. Nein, alles Photoshop.
Ja, Photoshop. Ja, genau. Das war damals noch nicht erfunden, aber das war damals im Kommen. So, er war der Erste. Der Raphael, weißt du, der war so geil drauf. Der hat schon die neueste Technik hat er schon gehabt.
Ich merke schon. Du, was haben sie dir heute im Tee getan, Hups? Ich weiß es nicht. Ne?
Ist ja es ist Raphael. Ja, das ist ein Held. Für mich, also der kann vieles verbocken. Ja. Ich finde den einfach geil.
Aber
das ist ein geiler Kicker. Ich finde das auch so geil. Der geht auch nicht nach Katar. Der geht nach Dänemark. Ja? Sondern, und kickt da irgendwie noch. Und der ist sich da auch nicht so zu schade für. Weil er einfach, der ist ein Straßenkicker geblieben. Mit allen Vor- und Nachteilen, aber der ist ein Straßenkicker geblieben. Geil. Ja, geil.
Okay. Soll ich mal ein bisschen ketzen?
Na?
Bitte.
Ich glaube, seine größte Leistung für den HSV, zumindest in der zweiten Periode, war es, den Freistoß abzutreten an hier.
Da hast du völlig recht. Ja. Und was habe ich geschrien damals? Ey, als wir diesen Freistoß bekommen haben, da habe ich an meinen Fernseher geschrien, Raphael muss schießen. Ey, und dann sehe ich, dass hier dieser komische Diaz den Ball nimmt. Und ich schreie noch, nicht Diaz, nicht Diaz! Ey, und dann Diaz!
Gänsehautmoment,
ne? Du hast völlig recht, Kai. Das war, guck mal, alleine deswegen, da siehst du schon, das ist ein riesen Sportsmann, der genau wusste, komm, der Diaz, der hat's jetzt einfach in den Augen, ich sehe das, zack.
Das ist doch kein Sportsmann, der war einfach wie immer viel zu langsam, da ist der Diaz schon angelaufen, da hat er überhaupt erst gemerkt, dass man hätte schießen können.
Nein.
Wie Lothar, der den Elfmeter nicht geschossen hat, weil die Schuhe kaputt waren.
Genau, ist das so manchmal.
Nein. Also Raphael ist ein Geiler und ich hoffe auch, dass er zum HSV zurückkommt, als Trainer meinetwegen oder als Zeugwart.
Ja, vielleicht noch was weitergeben.
Oder als Busfahrer. Ist egal. Hauptsache er ist da. Hauptsache er sitzt da unten auf der Bank. Ja, das ist. Das würde ich geil finden.
Wir werden es sehen.
Ich habe noch zwei, drei. Ich habe sogar noch zwei, drei Punkte. Oder hast du noch was?
Nee, ich wollte gerade sagen, was wir auch sehen werden, ist jetzt den 13. Spieltag, den wir vor Augen haben.
Ja, vergiss es nicht. Ich hab da noch zwei, drei Sachen zu sagen. Ich meine, wenn ich schon so eine Steilvorlage bekomme, dass der Kyle hier bei uns zu Gast ist, möchte ich bitte, es ist nicht die Lage des HSV, es ist die Lage der zweiten Liga, möchte ich bitte über Trikotsponsoren sprechen. Wen habt ihr jetzt gerade aktuell?
Wir haben immer noch Rewe.
Ja, Rewe geht, finde ich. Ihr hattet schon mal Chio-Chips oder so, ne?
Nee, Chips frisch.
Chips frisch, mal ganz ehrlich. Wie scheiße ist das denn? Ja. Chips frisch? Ja. Das ist ja gar nicht. Ja. Also
mit Rewe kann ich leben, Rewe, alleine, weil die rot-weiß sind. Das macht auch im Trikot schon mal was her.
Ja. Rewe ist auch nicht zu lästern. Ich weiß auch nicht, ich habe da so eine Affinität, weil ich finde natürlich uns so geil, ne? Da spielt nur Paris Saint-Germain und wer auch immer mit
Real
Flying Emirates und der HSV in der zweiten Liga gegen Aue auch halt, ne? Das finde ich natürlich schon großartig, aber was mir jetzt immer mehr auffällt, who the fuck ist bitte Sunmaker?
Was ist das denn?
Ist euch mal aufgefallen, Sunmaker, wir haben wir gegen vor dem Köln-Spiel haben wir gegen wen gespielt? Ich weiß nicht mehr. Die hatten auch Sunmaker als Trikotsponsor. Und ich glaube, es gibt zwei, drei Mannschaften in der zweiten Liga, die haben Sunmaker als Trikotsponsor. Wer ist Sunmaker? Das ist wieder hier so eine Wettgeschichte hier, so eine Online-Wettanbieter.
Aha. Das muss ich ja direkt mal gucken. Ich habe jetzt gedacht, das ist irgendwie ein Sonnenstudio oder so.
Sunmaker, was ist das bitte für ein beschissener Name? Sunmaker.
Sunmaker. Ist das nicht die Sonne von diesem einen Tippstudio, die gar nicht mehr werben dürfen, dieses Glücksspielstudio, die eine Sonne als Logo hatten?
Oh, also Merkur, wüsste ich jetzt nicht.
Tatsächlich.
Ich gebe jetzt mal Sunmaker.com. Komm, wir machen jetzt einmal mal kurz Werbung für die. Sunmaker.com. Das ist auch so eine ganz schlechte Seite. Ist auch ganz furchtbar. Da kannst du Automatenspiele spielen, Jackpot-Spiele, Tischspiele, Live-Casino und Sport.
Aha. Ja, aber dann passt das ja, was Kai gesagt hat. Ne? Merkur früher, das sind ja auch so diese Automaten, die du da an Raststätten.
Aber da flippe ich jedes Mal aus. Ne? Wenn ich so denke, wie kannst du bitte dich Sunmake? Da, in irgendeiner Phase der Gründung muss man sagen, okay, wie nennen wir jetzt hier unser Company? Wenn dann einer sagt, ey, lass uns doch die Sunmaker nennen, dann die musst du rausschmeißen. Sagt das Sunmaker, was ist das für ein Wort?
Überhaupt Glücksspiele, ne? Das ist ja immer fragwürdig, sag ich jetzt.
Oh.
Ja,
aber gut, es ist auch so grausam bei Sky, ne? Da hast du nur diese ganzen beschissenen Werbung. Wahnsinn.
So, kann mir denn einer von euch erklären, was Naga ist oder wie immer das heißt, Marc? Was
natürlich, mit Krypto. Ja, hallo, Naga ist ja hier Kryptowährung, keine Ahnung. Bitcoin, Kryptowährung, scheißegal. Musst du Friedrich Merz fragen. Ich schätze, der hat auch seine Finger im Spiel. Ja, bei Black, wie hießen die? Black Panther oder wo er da. Egal, wir wollen jetzt nicht zu sehr politisch werden.
Ich wollte sagen, wir sind hier nicht Lage der Nation, wir sind Lage des HSV oder Köln heute oder.
Ja, ich habe aber immer noch was. Und das hat dann doch wieder was mit dem HSV zu tun. Ja. Schöne Geschichte. Es gibt ja noch einen anderen Podcast, der nennt sich Rautenperle. Und da gibt es ja immer dieses Morning Briefing, ne, mit Marco Scholz.
Ja.
Hast du schon mal gehört, Sascha?
Ich habe es schon einmal gehört bis jetzt, ja.
Achso, ich höre das mehr oder weniger jeden Tag, weil ich halt weder eine Bild lese, noch eine Mopo lese, noch eine Hamburger Abendblatt lese. Für mich ist es ja eigentlich ganz nett, wenn der einfach mal da die ersten 10 Minuten erklärt, was steht da heute so drin. Die Grundidee finde ich eigentlich ganz gut. Aber was mich immer gestört hat, immer, ab der ersten Folge, dass der zum Schluss seines Podcastes irgendwie immer gesagt hat, jo, sind wir am Ende. Ja, ich wünsche euch ich hoffe, dass der Arbeitstag ganz schön rumgeht und dass ihr dann ganz schön Freizeit habt und dass ihr dann machen könnt, was ihr wollt. Ne? Also schönen Tag noch. So, und ja. Am nächsten Tag dann wieder. Ja, also ja, das war die Lage beim HSV und ich hoffe, dass ihr jetzt, vielleicht habt ihr ja frei, das wäre natürlich super, und wenn nicht, dann hoffe ich, dass es ihr ganz schnell vorbeigeht, der Tag, und dass ihr dann ganz viel Freizeit habt. Ne? So, und dann habe ich mir erlaubt, bei Facebook ihm mal zu schreiben. Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, Herr Scholz, was haben Sie eigentlich gegen Arbeit? Ist Arbeit was Schlechtes? Sie arbeiten doch selber 7 Tage die Woche. Ich lese doch Ihren Blog seit Jahren 7 Tage die Woche. Also quält Sie das? Ist das ganz blöd, was Sie da machen? Ich sage, wie wäre es, wenn Sie Ihren Hörern einfach nur einen schönen Tag wünschen? Ist doch scheißegal, ob der eine arbeitet oder zur Schule geht oder studiert oder frei hat, ist doch egal. Wünsche Ihnen mal einfach nur einen schönen Tag und das war's. Und jetzt kommst du. Das macht er seitdem. Ich muss immer grinsen. Jeden Tag grinse ich mir einen weg, wenn er sagt, so, und das war es jetzt und ich wünsche euch einen schönen Tag, egal was ihr macht, und wir lesen uns heute Abend und hören uns morgen wieder.
Ach, guck mal.
Da denke ich, das ist
gut. Hat er drüber nachgedacht.
Ja. Warum ist Arbeit so schlecht? Auch bei Twitter, ja, wenn ich dann lese irgendwie endlich Freitag oder so, oder das Beste am Montag ist 4-mal schlafen, dann ist Wochenende, da denke ich so, was ist das für eine traurige Gesellschaft, in der wir eigentlich sind? Was ist das denn?
Da bedient man natürlich auch ein gewisses Publikum natürlich. Ne? Also, gerade auf Twitter, da hat sich ja so ein bisschen immer was eingespielt. Man muss Mettbrötchen mögen und etc. Und da gilt es natürlich auch als Landfeind, wenn man das Wochenende herbeisehnt. Ne? Ganz klar. Ne? Also, aber es ist, wie du sagst, es ist schon auffällig, wenn man es jeden Tag sagt, und noch auffälliger, wenn man dann nach so einem von dir sicherlich sehr nett geschriebenen Einwurf nett. Dann in sich geht, drüber nachdenkt und zum Schluss kommt. Hat er eigentlich recht, ich mach's anders
jetzt. Aber die Frage, Sascha, arbeitest du ganz gern?
Ich arbeite sehr gern.
So, und Kyle, du bist ja als Kölner seit 4 Jahren in Hamburg, höchstwahrscheinlich entweder wegen der Liebe oder wegen des Jobs. Eins von beiden.
Erst kam der Job, dann kam das andere.
Ah, super. Oh, und arbeitest du ganz gern oder quälst du dich jeden Morgen zur Arbeit?
Ich sag mal so, ich habe kein Problem damit. Es wäre schön, wenn es 1 Stunde später losgehen würde. Aber das denkt sich wahrscheinlich jeder Mensch morgens früh um 6, wenn man da aufstehen muss. Aber ich glaube, wenn ich wirklich so wenig Bock auf meine Arbeit hätte, würde ich sie ändern oder wechseln.
Ja. Guck mal, das war doch mal ein Plädoyer, sage ich mal, für die Arbeit. Finde ich gut. Und hat auch was mit dem HSV zu tun. Irgendwie schon. Ne? Also bei uns, ja, man lernt auch bei uns. Ne? So Lebenseinstellungen und so weiter.
Heute eine besondere Folge auf jeden Fall.
Ja. Auf jeden Fall.
Ich könnte noch eine Geschichte erzählen rund um das Spiel am Montag, das mit Arbeit zu tun hat oder mit Arbeitsauffassung
vielmehr. Sehr gut.
Durch Zufall, das war wirklich ein reiner dummer Zufall, hat mir ein Arbeitskollege erzählt, dass der erste FC Köln bei uns nebenan auf so einem Schulsportplatz gerade sein Aufwärmtraining für den Montag macht. Also bevor die Montag ins Volksparkstadion gefahren sind, waren die so gegen, weiß ich nicht, 10.30 Uhr oder so morgens, so ein bisschen zum Anschwitzen auf so einem Schulsportgelände. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, passt gerade, hab gerade auch frei, gehst du mal hin und guckst mal den Herrn Kölnern bei der Arbeit zu. Vielleicht kriegst du noch hier und da ein Foto mit einem oder einer spricht dir mal ein Intro für deinen Podcast ein.
Das wäre
natürlich auch genial.
Ja.
Und dann standen da vielleicht so, sagen wir mal, 15 Schüler oder vielleicht 20 Schüler. So 5 Klässler, 10 Jahre alt. Es war kalt, es war nass und die standen da mit ihren Autogrammkärtchen oder ihren Blöcken und haben da eben auf die Köln-Spieler gewartet, dass die ihr Anschwitzen beendet haben. Und dann sind diese Kölner, und das muss ich meiner eigenen Mannschaft echt negativ anrechnen, die sind alle an denen vorbeigegangen.
Ist nicht dein
Einer
Ernst.
Von denen hat ein Autogramm geschrieben. Oh. Außer, man muss ja auch loben, außer John Cordoba, der hat 3 geschrieben und Jonas Hector hat vielleicht 5 geschrieben oder so.
Ist nicht dein Ernst.
Das fand ich halt echt bitter. Es hätte die vielleicht 5 Minuten ihres Lebens gekostet, da den 10-jährigen Mädchen und Jungs da irgendwas hinzukrackeln. Und hätten wahrscheinlich sogar noch ein paar HSV-Fans vielleicht sogar bekehren können, wer weiß.
Ja, genau.
Wenn die ein Autogramm von Marco Höger auf ihrem Blog da gehabt hätten oder so, weiß ich nicht.
Also
aber das fand ich echt schwach.
Total. Was sicher ätzend ist, wenn du, sag ich mal, in der Öffentlichkeit stehst und einen gewissen prominenten Faktor hast, ist, wenn du irgendwie abends essen gehst oder du gehst einkaufen, die Leute sprechen dich an und wollen Selfie und so. Da kann ich auch verstehen, dass du irgendwann genervt bist. Aber wenn du halt deinem Beruf nachgehst, ja, in diesem Fall hier anschwitzen vor dem Spiel und du hast dann das Trikot an deines Arbeitgebers, deines Vereins, dann finde ich, gehört das echt dazu. Und da kann ich ich versuche es wirklich ganz schnell zu machen, weil es ist ja nur der HSV-Podcast und nicht der erste FC Köln oder der FC Bayern München-Podcast. Aber da ist etwas passiert, das war schon viele Jahre her. Unser Sohn, der mittlerweile studiert, als der noch klein war, also wirklich klein, keine Ahnung, 10, 12 Jahre her, keine Ahnung. Da hat meine Frau mir erzählt, die sind an der Alster mit dem Auto längs und haben gesehen, dass der Bus vom FC Bayern München bei einem Hotel stand, ne? Und da wollte unser Sohn da unbedingt mal hin. So, und da war ich natürlich als HSV schon mal sauer, mein Sohn, der zu den Bayern München Spielern wollte, ne? Das ist ja wohl klar. Naja, aber sie hat dann zu mir gesagt, der ist noch klein und lass mal so. Und dann ist sie dahin und dann hat unser Sohn sich dahingestellt und dann kamen tatsächlich die Spieler raus, ne? Und haben Autogramme gegeben und dann hatte sich irgendwie einen Stift genommen und irgendwie einen Zettel von meiner Frau und hat das da hingehalten. Und dann kam Franck Ribéry, das war, glaube ich, seine erste oder zweite Saison, ne? Kam Franck Ribéry und hat unserem Sohn ein Autogramm geben wollen.
Ja.
Und dann ging der Stift nicht. Ach. Und was macht Franck Ribéry? Geht zum nächsten, gibt dem eine Unterschrift, behält den Stift in der Hand, geht zurück zu unserem Sohn und schreibt mit dem anderen Stift ihm nochmal ein Autogramm. So, da muss ich sagen, Franck Ribéry, den finde ich so furchtbar auf dem Platz und der ist so ein fieser Spieler, aber das rechne ich ihm bis heute an, wo ich so denke, das hat aber Stil.
Ja, genau. Also auf dem Platz kann man ja sagen, was man will über ihn. Man kennt ja diese Ohrfeigen, die er gerne mal verteilt. Aber,
ja, furchtbar. Ganz unfairer Spieler. Aber da muss ich sagen, das finde ich gut. Und wenn die da, sehr schön. Ne? So,
also, das ist die richtige Einstellung. Ne?
Das ist die richtige Einstellung, die der 1. FC Köln nicht hat und niemals haben wird. Anscheinend.
Schade.
Ja, derzeit, genau.
Ja, genau.
Gut,
einen Punkt haben wir noch.
Genau. Wir spielen gegen Aue.
Ja.
Wo liegt das? Und,
am Erzgebirge.
Bundesland?
Da hast du vollkommen recht, ja.
Sachsen.
Was ist denn das? Sachsen-Anhalt?
Sachsen.
Ist Sachsen, ne? Ja, ist Sachsen, Entschuldigung. Ja,
ganz schnell gegoogelt oder hast du es gewusst?
Nee, wir haben ja schon gegen die gespielt, deswegen muss ich damals halt angucken.
Achso, okay, alles klar, ja.
Sehr gut, Fleischpunktchen, gut gemerkt. Aber es ist ja gut, dass du hier bist, Kai, ne? Weil Hobbs und ich, wir brüsten ja uns quasi damit, dass wir nichts über den Gegner sagen können, und zwar Woche für Woche irgendwie. Und du hast es eben gesagt, Köln hat schon gegen Aue gespielt. Worauf müssen wir achten, wenn wir die so wie ihr schlagen wollen?
Also um es mal vorwegzunehmen, ihr werdet die schlagen. Das ist nein, also wirklich, bei allem Respekt vor Erzgebirge Aue, die machen bestimmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine ganz, ganz tolle Arbeit, bin ich überzeugt von. Aber das ist ein ganz, ganz biederer, bitterer Zweitligaverein. Mhm. Die haben relativ wenig für sich, dass sie da in die Waagschale werfen könnten gegen den HSV, außer Kampf und Leidenschaft, wie das alle Zweitligisten tun werden gegen die großen Vereine, gegen Köln und Hamburg und vielleicht noch St. Pauli jetzt inzwischen auch. Aber uns haben sie mit relativ viel Härte versucht anzugehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war dieses brutale Monsterfoul von Christian Tiffert, der immer noch Fußball spielt.
Ach Gott.
Nee. An Raphael Tsichos. Und als dann nachher gefragt wurde, was ich bei dem Foul gedacht habe, hat er nur gesagt, naja, ein Innenverteidiger soll halt nicht dribbeln, geschieht dem Tsichos schon recht, dass er ihn gefoult habe.
Hör auf.
Ja. Und das sagt halt auch einiges dann über Christian Tiffert als Sportsmann, aber vielleicht auch über den Ansatz des Vereines aus, den sie da wählen.
Aha. Aber der Tiffert, der hat auch schon mit Thomas Doll in einer Mannschaft gespielt, ne? Der ist ja schon älter.
Der ist schon 37 oder sowas, ne?
Aber ich habe gerade nachgesehen, 36 ist es.
Ja, genau. Also es reicht halt scheinbar noch, um andere Leute umzutreten. Vielleicht dafür reicht's. Gab auch keine rote Karte übrigens, glaube ich, mich zu erinnern.
Ja.
Also die werden euch mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln entgegentreten. Das, was die machen,
entgegentreten ist auch ein schönes Wort.
Nein, das, was die machen, machen die auch gut. Die verschieben ihre Ketten gut und werden Lasogga in Manndeckung nehmen, behaupte ich einfach mal. Aber da wird es auf eure zweite Reihe Spieler ankommen. Da muss vielleicht mal ein Narrein, einen Distanzschuss wagen oder ein Fiete Arp in den Strafraum kommen. Oder vielleicht doch mal so ein Santos zum Solo ansetzen, zum Tanz bitten. Mhm. Aber die kriegt, wenn ihr die geknackt kriegt, 1-0, es geht das Spiel auch 1-0 aus. Da passiert ja nicht mehr viel.
Okay.
Ihr müsst halt einfach nur die Geduld haben, behaupte ich mal, da dieses Bollwerk zu knacken.
Ja.
Ist in Aue, ne? Das ist in Aue. Dann habt ihr vielleicht noch ein bisschen Glück, dass die vielleicht nicht ganz so tief stehen können, wie vielleicht in Hamburg, wenn sie sich denn darauf einlassen, ein bisschen was zu tun für ihr Heimspiel. Das weiß ich nicht.
Aber es ist ja auch so, entschuldige bitte, es ist ja auch so, wie Hannes Wolf gesagt hat, ne? Also mit Glück könnte man das Spiel knapp gewinnen. Und das
deckt sich ja quasi. Das wird kein Schützenfest, das glaube ich auch nicht, dass ihr da irgendwie 3-4-0 gewinnt. Das kann man sich schwer vorstellen. Wir haben ja auch nur relativ knapp da gewonnen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Zweifel am Sieger bestehen wird.
Hört sich doch gut an, ne, oder Obst?
Ja, klingt ehrlich gesagt jetzt nicht nach einem Leckerbissen, der da vor uns liegt. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Daniel Meyer als Trainer sagt mir auch gar nichts. Also wirklich null. Martin Mennel ist der Kapitän.
Eigentliche Torwart, aber der spielt nicht. Der ist verletzt, deswegen spielt Daniel Haas.
Daniel Haas spielt, ja, aber ja, also ich kenne die alle nicht. Ich weiß nur, die haben lila Trikots und lila ist eine ganz hässliche Farbe, finde ich.
Man kennt einen Spieler, nämlich, weil es ein ehemaliger HSV ist, Sören Bertram, ist Stürmer, ist 27 Jahre alt und hat in der Jugend beim HSV gespielt, in der U23, als sie noch so hieß, hat sogar mal Europa League für den HSV gespielt. Und zwar in der Saison 2010, 2011, also ist schon ein bisschen her, aber der hat da jetzt auch 10 Einsätze, 0 Tore, also ist jetzt auch nicht der Torgefährlichste da. Es ist so, wie Kyle sagt, die sind auch eher auf die Defensive ausgerichtet. Die haben auch erst 15 Tore kassiert, also hinten läuft das da ganz rund bei denen, dafür, dass sie ja auch nur in Anführungsstrichen Tabellen 13. sind, stehen sie hinten richtig sattelfest und aber schießen, glaube ich, noch weniger Tore als der HSV. Das muss man auch erstmal schaffen, ne? Die haben 12 Tore jetzt geschossen. Und insofern wird das da schon kein Schützenfest werden. Glaube ich auch nicht dran. Ja.
Okay, wann ist das Spiel?
Das Spiel findet statt am Sonnabend, den 10. November um 13 Uhr. Beste Fußballzeit.
Also zur gleichen Zeit wie der 1. FC Köln gegen Dynamo Dresden spielt, wenn
ich
das richtig
sehe. Da weiß ich, wo das liegt.
Ja, beide.
Um die Ecke sozusagen.
Beide Städte, ne? Ja, gegen Dynamo Dresden haben wir ja schon gespielt, Kyle.
Jo, und wenn ich mich recht erinnere, 1-0, Elfmeter verschossen in der 92. oder sowas.
Ja.
Aber war bis dahin doch eher ein knappes Spiel, oder?
Ja, also hast du das noch in Erinnerung, Hubs? Also ich habe da wirklich gezittert. Es war auch so, dass dieser, ich glaube, Kone heißt der Stürmer, der da vorne war. Ja, genau. Der hatte ja noch eine Minute vor Halbzeitpause, hat er noch ein Tor geschossen, das ist dann wegen Abseits nicht anerkannt worden. Das war wohl auch so eine enge Kiste. Da bin ich noch glücklich gewesen, dass wir es trotz nicht vorhandenen Video-Assistant, dass es entschieden wurde, dass es Abseits war. Ich war mir da nämlich nicht so sicher. Die haben ordentliches Fass da aufgemacht. Das war ja das Spiel, was verlegt wurde, ne? wegen Chemnitz.
Ja, stimmt.
Das haben wir dann unter der Woche irgendwann nachholen müssen. Und Patrick Ebert auf der rechten Seite hat da richtig Alarm gemacht, auch so ein Routinier. Auch kein Gegner, den man wirklich unterschätzen sollte. Also die haben da gut mitgespielt. Und die sind ja auch Siegter, sehe ich gerade. Also die sind dann noch besser als Aue. Ne?
Also. Genau, und wenn irgendwer von euren Hörern, keine Ahnung, im Freundeskreis natürlich nicht um Bargeld wetten möchte, Kone wird gegen uns ein Tor schießen.
Da wette ich. Nein, das glaube ich nicht.
Da jetzt schon meine gebrauchten Socken drauf. Doch. Das ist immer so. Der eine Spieler beim Gegner, der ein Tor schießen kann, schießt auch ein Tor gegen uns. Wir haben ja meistens nur einen Torjäger in der Regel, in der zweiten Liga.
Das ist bei uns ein bisschen anders. So bei uns ist das immer so, wenn der Sky-Reporter irgendwie sagt, und hier spielt so und so, wer auch immer, ne, irgendein Name, der schon seit 76 Spielen nicht mehr getroffen hat. Dann weiß ich immer genau, alles klar, der wird treffen. Und irgendwie zu, ich habe gefühlt 50% passt das auch.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ne? Ja, aber ich glaube, ich mache dir jetzt auch ein bisschen Mut, macht dir da keine Gedanken. Also irgendwann muss ja auch mal eure Phase vorbei sein. Das 5. Pflichtspiel hintereinander jetzt nicht gewonnen. So eine Mannschaft wie Köln braucht vielleicht auch mal einen Glücksmoment, okay. Aber das ist dann eben auch der Brustlöser. Ich glaube da schon, dass ihr da Zählbares mitnehmt und euch tabellarisch nicht verschlechtern werdet nach dem Spiel in Dresden, sag ich es mal so.
Ja, das sowieso nicht, weil von hinten kommt ja auch kein Druck. Ne? Also, Union und Fürth spielen ja gegeneinander. Mhm. Das heißt, da wird hoffentlich irgendwie so ein müdes 0-0 bei rauskommen, dass uns da von denen schon mal keiner von hinten irgendwie im Nacken hängt.
Ja.
Aber auch so, also HSV und Köln haben ja eigentlich schon beide genug Spiele verloren, um nicht da oben mitspielen zu müssen. Aber weil einfach kein anderer von den 16er irgendwie eine nennenswerte Ambition auf Platz 1 hat, Können wir uns da erlauben, was wir wollen eigentlich.
Das stimmt, da ist was dran. Ja, das stimmt. Obwohl Union Berlin noch nie verloren in der Saison, aber eben auch 8 Unentschieden von 12 möglichen.
Ja, ne? Unglaublich. Ne? Was für eine Statistik, wollte ich gerade sagen. Ansonsten genau. Muss man vielleicht fairerweise nochmal zu Dynamo Dresden sagen, dass seitdem sie den Trainer gewechselt haben und Mike Walpurgis da übernommen hat, spielen die echt recht erfolgreich, ne? Also ich glaube, seitdem nur 2 Spiele verloren, gegen uns und gegen Fürth, und alles andere unentschieden oder gewonnen. Das sieht nicht schlecht aus.
Und auch erst 12 Tore kassiert, wie ich jetzt auch gerade sehe. Also,
wollen wir es mal so sagen. Auf dem Papier hat der HSV am nächsten Spieltag den leichteren Gegner.
Ja. Ja, ich meine, man sagt ja auch, also Uli Hoeneß sagt ja immer so gerne, the trend is your friend. Dann muss man halt sehen, wir haben aus 4 Spielen 2 Punkte geholt und die haben aus 4 Spielen immerhin 6 Punkte geholt. Also die sind besser drauf. Die haben auch nur 3 Punkte weniger als wir. Also wenn ich mal so gucke und die gewinnen gegen uns, hätten die uns eingeholt.
Das stimmt. Und mit einem 2-0 hätten sie sich sogar überholt. Ne?
3-0, so. Ne? Dann 3-0 ist
ja, 3-0 sogar. Achso, ihr habt jetzt, Toffeln ist von 4. 7.
Hätte also dann 5. 4. Also, die müssen eigentlich schon 4 Tore schießen, um vorbeizukommen. Das wären
wieso? Die hätten nicht, ja 2 mehr und ihr 2 weniger. Nee. Also 2-0 würde lang.
Aber wenn 7-7 ist, dann. Achso, nee, richtig, hast recht. Ja, klar.
Aber machen sie ja nicht. Komm, wir blicken jetzt hier positiv aufs Wochenende. Alle Favoriten werden ihren Status unter Beweis stellen und gewinnen die Spiele. So.
So, Punkt. So, weil der HSV und der 1. FC Köln und der FC St. Pauli gehören nun mal in die erste Liga. Punkt.
So sieht's aus.
So,
ne?
So. Was anderes wollen wir gar nicht mehr hören. Du, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber wir sind jetzt seit knapp 1,5 Stunden schon dabei.
Wahnsinn. Wow. Ja. Wir wollten noch eine halbe Stunde höchstens.
Ja, okay. Wir hatten diese geilen Themen auch wie Sunmaker oder dass Franck Ribéry Autogramme gibt. Oder ich weiß nicht, ja, dass andere Podcasts die Menschen jetzt einen schönen Arbeitstag wünschen. Also ich finde, es war wieder alles dabei. Es heißt zwar nur der HSV, aber das schaffen wir dann doch nicht irgendwie. Wir haben dann ja doch einen bunten Strauß an Themen. Aber ich fand, es war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Es war ein schöner Talk. Und ich hoffe, dass unsere Hörer das genauso angenehm und gut empfanden wie ich.
Ja. Und ich, ja, also ich kann mich auch nur bedanken bei dir, Kyle, ne, dass es zu dieser Gesprächsrunde, sag ich mal,
unser erster ist. Gast.
Ja, ne, und wir kannten dich auch vorher nicht, wir wussten nicht, was uns erwartet, also es hätte auch ganz anders laufen können, aber vielen, vielen Dank, dass es so gelaufen ist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, und wenn irgendwer von euren Hörern jetzt Lust hat, mal ein bisschen beim Feind zu spionieren, was wir so machen, trotzdem hier bei iTunes suchen, da könnt ihr mich dann ein bisschen öfter hören.
Wunderbar, sehr gut. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden und vielen Dank den Hörern. Und wir hören uns wieder nach dem 13. Spieltag, wenn wir gegen Aue gespielt haben. Nur der HSV und tschüss aus Hamburg.